Ja, moin Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serienpodcast. Und das große Finale ist da. The Final Reckoning ist endlich in den deutschen Kinos. Und eigentlich war es eine Unart, dass er in den ersten 7 Besprechungen nicht mit dabei war, weil er einer der größten Mission Impossible Fans ist, die ich kenne. Deswegen ist er heute beim finalen Gespräch mit dabei. Helmut vom Popcorn zu mitnehmen. Grüße, Helmut.
Hallo, hallo. Endlich haben wir es geschafft.
Ja, es war ja wirklich vom Timing her ein bisschen blöd, weil du halt im Eishockey vollkommen drin warst zu meiner Aufnahmezeit. Aber deswegen auch jetzt on record. Ich weiß es ja natürlich selber schon so ein bisschen, weil wir ja auch privat regelmäßig Austausch haben darüber. Aber wie stehst du denn so zur Mission Impossible-Reihe, bevor wir jetzt hier den 8. Film besprechen?
Ja, sehr positiv. Das ist irgendwie eine Reihe, die mich halt mein Leben lang schon begleitet. Von Sachen wie diese Nachricht zerstört sich in 3 Sekunden von selbst, bis diese ikonischen Masken. Das ist einfach so ein Stilmittel, den Mission Impossible ab Film 1 gesetzt hat. So wirklich erinnern kann ich mich aktiv noch an den 3. mit der Hasenpfote, dass ich den damals auch richtig gefeiert habe. Und das hat für mich so ein bisschen auch Standard von einem Kinofilm, von einem Actionfilm auch und auch von einem spannungsgeladenen Film gesetzt. Gut, ich war damals auch noch relativ jung, muss man sagen, aber ich habe seitdem bis auf, also die ersten 2 nicht, ich glaube den 3., da bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich den im Kino gesehen habe, bis auf Rogue Nation habe ich auch jeden im Kino gesehen, teilweise auch mehrmals. Also es ist meine absolute Lieblingsfilmreihe. Ich habe nach Dead Reckoning Part 1, hieß er ja bei uns, da hieß es ja, glaube ich, zuerst, dass im nächsten Jahr direkt der nächste kommt. Dann haben sie ihn ja nochmal um ein Jahr verschoben und da war ich sehr traurig, weil man ja doch schon wissen wollte, wie es weitergeht. Also insgesamt, um deine Frage zu beantworten, absolut positiv, bin ein Riesenfan und ich feiere diese Reihe so ab. Und auch in den Rewatches, du hast ja auch für deine Folgen jeden einzelnen Film nochmal angeschaut. Ich habe die ja auch nochmal gesehen, Platz 7, sag ich schon, bis auf Mission Impossible 7. Ja. Den habe ich nicht nochmal geschafft, aber habe alle nochmal gesehen und die kann man so gut rewatchen. Aber da kommen wir, glaube ich, auch nochmal drauf, auf das Handwerk, was halt bei Mission Impossible einfach richtig, richtig gut ist. Also absolut positiv, Lieblingsfilmreihe und kannst auch jetzt schon sagen, bei dem jetzt Final Reckoning war ich jetzt schon innerhalb von 4 Tagen 2-mal im Kino. Oder 5 Tage war es, 5 Tage war es, glaube ich.
Ja, weil das war ja schon so eine Besonderheit. Das konnten wir eigentlich quasi in der letzten Folge gar nicht mehr so sagen, weil die schon voraufgezeichnet war, dass der Film ja schon seit 17. Mai im Kino lief. Also ganz offiziell in Previews. Also habe ich ehrlicherweise so früh auch noch nie wirklich erlebt bei anderen Filmen. Also,
nee, krass.
Also, dass die eigentlich fast eine Woche vor offiziellen Kinostart schon laufen, macht natürlich die Sache dann in dem Sinne so ein bisschen interessant, weil alles, was ab den Previews ist, geht ja dann auch in das Startwochenende mit rein. Also, weil die Previews werden ja nicht mit eingerechnet. Also, die werden ja nicht extra quasi abgegolten. Also, bin ich mal gespannt, was der Film dann letzten Endes nach diesem Wochenende dann gemacht hat. So zum Start, obwohl er ja anscheinend auch wieder eine etwas stärkere Disney-Konkurrenz hat. Lilo und Stitch ist ja auch gestartet. Schauen wir mal, nicht, dass das Timing auch wieder so suboptimal ist, wie es damals beim 7. war, als er da eine Woche vor Barbenheimer gestartet war. Aber ich denke mal, ganz so krass wird es jetzt dieses Jahr nicht werden.
Glaube ich auch nicht.
Aber das war halt wirklich Dead Reckoning Part 1 war es ein bisschen unglücklich gewählt. Also das habe ich auch schon nicht verstanden, warum die den Kinostart nicht aus dem Weg gegangen sind. Barbie und Oppenheimer. Deswegen. Ja, jetzt der 8. Film. Du hast es ja schon gesagt, sollte ja eigentlich eine direkte Fortsetzung werden. Man hat sich dann über die Zeit irgendwie dazu entschieden, quasi den Titel abzuändern. Nicht mehr Dead Reckoning, sondern The Final Reckoning. Und wenn man zumindest, und das habe ich ja auch schon die ganze Zeit so in den Podcast-Folgen gesagt, wenn man den Ganzen so Glauben schenken darf, zumindest der Promo, wirkt es ja so, als ob das dieser finale Teil werden soll. Weil alles, was die Promo angeht, spielt ja darauf hin und werden auch in den ganzen Teasern, Trailern werden Szenen aus dem Vorgängerfilm mit eingebaut. Im Film selber, das kann man ja, glaube ich, schon spoilern, auch. Ne, also wird auch immer wieder Rückbezug genommen auf andere Teile, gerade, würde ich sagen, auf den 1. und 3., ohne zu tief reinzugehen, auf jeden Fall schon am ehesten, würde ich sagen. Und deswegen, ja, ob es der finale Teil ist, ob es das Ende von Isenhand ist, das werden wir jetzt so ein bisschen besprechen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und inhaltlich, wie gesagt, schließt er eigentlich mehr oder weniger direkt an den siebten an. Es geht weiterhin um die Entität, die mittlerweile die Nuklearsysteme auf der Erde so nach und nach übernimmt und Isenhand quasi jetzt vor der Aufgabe steht, mit seinem Team quasi die die Entität habhaft zu werden. Da haben sie sich was einfallen lassen, wie sie die irgendwie gefangen oder in Schach bekommen können. Und ja, da arbeitet er drauf hin. Und das ist im Prinzip das erstmal so grob, worum es halt jetzt in diesem Final Reckoning-Film geht. So ganz grob, bevor wir natürlich dann auch hinten raus ein bisschen ins Detail natürlich gehen. Wie hat's dir denn gefallen, The Final Reckoning?
Ich war zweimal im Kino, also nach der Erstsichtung hat er mir so gut gefallen und die HörerInnen von uns wissen, dass ich eigentlich niemand bin, der innerhalb von kurzer Zeit den Film vor allem zweimal im Kino schaut. Hatte natürlich auch noch einen anderen Hintergrund, weil ich mit einem guten Spätzl auch schon ausgemacht hatte, den dann anzugucken, und der konnte ja am Samstag nicht, war ja Samstag in der ersten Vorstellung tatsächlich, das hatten wir im Monatsrückblick kurz mal besprochen. Genau. Da habe ich ja direkt danach, glaube ich, die Tickets gebucht, nachdem du gesagt hast, ey, der kommt schon früh ins Kino. Das war die erste verfügbare Vorstellung, die ich da greifen konnte. Ja, insgesamt war ich gut unterhalten. Ich finde, dass der Film zwar den einen oder anderen richtig krassen Stunt wieder hat, was man von Mission Possible natürlich erwartet, aber dass er mehr auf die Story eingeht. Und ich finde auch tatsächlich, dass die NebendarstellerInnen tatsächlich im Gegensatz zu den anderen Filmen mehr NebendarstellerInnen geworden sind und der Fokus halt absolut auf Ethan Hunt lag. Das ist was, was man vielleicht da sagen kann, aber insgesamt, also ich war gut unterhalten und sehr begeistert. Wie ging's dir? Du hast ihn ja nur einmal gesehen.
Nur einmal.
Du bist knapp. Ja, öfters mal im Kino. Ich glaube, hast du Thunderbolts jetzt auch ein zweites Mal schon
gesehen? Habe ich schon zweimal gesehen,
ja. Siehst du mal, also, habe ich es doch gewusst.
Aber der ist auch einen Ticken kürzer. Geht da eine Stunde weniger.
Ja, okay. Ja. Wie fandest du ihn, wie du rausgegangen bist?
Also, ich war mir erstmal ein bisschen unschlüssig. Wir hatten ja auch danach direkt Austausch. Da wurde mich gefragt, wie ich ihn gefunden habe. Also ich fand schon natürlich, dass er auf jeden Fall dieses typische Mission Impossible-Ding der letzten Jahre hatte. Ne? Gerade, finde ich, gerade die zweite Hälfte rockt da wirklich sehr. Ich fand ihn aber zu Beginn, ich habe jetzt kein Handy angehabt, deswegen kann ich es jetzt urzeittechnisch nicht so sagen, aber ich würde jetzt einfach mal so sagen, so ich fand die erste Stunde ein bisschen suboptimal, weil da wirklich sehr, 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 sehr viel erklärt wird und wir springen immer wieder thematisch in die Vergangenheit zurück und dann wieder hierher, und da gibt's so viel KI-Infos und das muss hier und das muss da gemacht werden. Das fand ich ein bisschen sprunghaft, aber wenn dann quasi Ethan Hunt, ich sag jetzt einfach mal so, unter Wasser geht, dann finde ich, findet sich der Film und dann geht's voll los. Also dann ist es halt wirklich ein Mission Impossible-Film, wie die Vorgängerfilme auch waren, aber so die erste, wie gesagt, ich sage jetzt einfach mal erste Stunde, ich kann es jetzt nicht so genau sagen, ob es jetzt genau die Hälfte war oder was, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, die erste Stunde so gefühlt hat sich ein bisschen gezogen, wie ich finde, weil da sehr viel halt erklärt worden ist, was man halt in den anderen Filmen, die es vorher gab, ein bisschen anders gelöst hat, weil man da immer mal eine Actionsequenz vorher eingebaut hat, und das hast du jetzt hier zumindest in dieser ersten Stunde nicht so wirklich. Und aber ich war trotzdem gut unterhalten. Ich habe mir aber lange schwer getan, wie ich es letzten Endes finden soll, so wie der Film war. Also finde ich ihn jetzt genauso gut, wie die jetzt direkt davor gekommen sind. Finde ich es schlechter, finde ich es besser. Ja, da musste ich lange auch, also da habe ich auch ein paar Nächte jetzt überlegt, wie ich das sehen soll.
Und zu welchem Entschluss bist du gekommen? Ich meine, unterhalten hat er dich ja definitiv, das kann man ja schon mal sagen, oder?
Ja, also schlecht ist er definitiv nicht. Also das ist schon vollkommen klar. Aber ich muss dann schon wirklich sagen, dass er für mich dann schon etwas schwächer ist wie gerade die direkt vorangegangenen Filme. Also da hat mir für mich so dieses, weiß nicht, so dieser Impact da halt irgendwie gefehlt. Halt einfach so diese Mischung aus Action-Szene und dann vielleicht ein bisschen Story noch. Weil das war mir zu viel Rückbezug auf alles, was vorher war. Ich glaube auch, da ist recht viel weggeschnitten worden, weil wir haben ja sogar auch schon im siebten Film gesehen, diese grau hinterlegten Vergangenheitsszenen, das wurde ja gar nicht weiter ausgespielt. Man hat ja eigentlich gedacht, da wird noch viel, viel mehr drauf eingegangen, so auf die Vergangenheit von Ethan Hunt. Hat ja hier gar keine Rolle mehr gespielt. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass da mit Sicherheit sehr, sehr viel im Schnitt auch weggefallen ist. Also bin ich mal echt gespannt, wenn dann irgendwann die Blu-ray rauskommt, ob da McCravey und Cruise das noch erklären, weil das wurde ja eigentlich im siebten angedeutet, dass er quasi mit Gabriel, den kennen wir ja wie gesagt schon aus Dead Reckoning Part 1 als Gegenspieler, dass die beiden eine Vergangenheit hatten und man sieht ja auch wieder nur diese zwei selben Rückblicke so grau hinterlegt, ne? Und da wird ja gar nicht weiter drauf eingegangen. Also das passiert einfach, das ist ganz schnell vorbei. Also ich denke mal, hier ist sehr, sehr viel auch wieder weggenommen worden. Und ja, mit den Nebencharakteren, da stimme ich dir zu, das ist in dem Film schon noch mal mehr aufgefallen wie in den anderen Filmen, weil da hatten die Figuren schon auch immer eine sehr, sehr strikte Aufgabe. Obwohl ja eigentlich, wenn man so in die Story ein bisschen reingeht, Benji ja von Ethan quasi so zum Teamleader ernannt wird. Und ja, also ich muss sagen, ich war gut unterhalten, aber mich hat er halt gerade zu Beginn nicht so wirklich, also nicht so hundertprozentig.
Das ging ja bei Teil 7 auch so, das weiß ich noch.
Bitte?
Das ging ja bei Teil 7 auch so. Ich habe damals deine Besprechung gehört, wo du ihn das erste Mal geguckt hast und da warst du auch gar nicht so begeistert. Erst beim Rewatch kam dann so ein bisschen deine Begeisterung. Hast du, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, meine ich. Bin mir nicht mehr so
ja, stimmt. Der ist dann im Rewatch dann ein bisschen gestiegen. Das könnte wahrscheinlich bei dem auch so sein. Aber ich habe es halt jetzt vor der Podcast aber nicht noch mal ins Kino geschafft. Deswegen, das soll ja auch eigentlich auch nicht heißen, oder was heißt eigentlich, das soll ja auch nicht heißen, dass der schlecht ist, aber so gefühlt ist er halt ein Ticken schwächer wie die. Also das liegt natürlich auch einfach daran, dass Teil 4 bis 7 so stark sind. Also also wir bewegen uns ja hier auf einem extrem hohen Niveau. Also, und das muss man halt sagen, das ist für mich eine große Stärke dieses Films, mal wieder. Also man sieht es ja schon in tausenden Reels und Making-ofs, Tom Cruise am Flugzeug, unter Wasser, dies, das. Ne? Und was man halt einfach bei diesem Film merkt, und das sieht man halt immer öfters, wenn man dann halt mal in ältere Filme reinguckt, die viel mit CGI arbeiten, wie gut das halt einfach aussieht, wenn das real gedreht ist. Ne? Klar ist da mit Sicherheit auch CGI eingearbeitet dort und dort, aber der eigentliche Stunt oder das Geschehen, das ist alles vor Ort, das ist alles echt, das ist haptisch. Und das macht, glaube ich, auch einfach so diese Mission Impossible-Reihe aus. Ja, mittlerweile. Und auch so, wenn man so den Film dann gesehen hat, dachte ich mir so, ja, okay, werden ja nachher dann noch aufs Ende eingehen. Dachte ich, ja, okay, ja, ich hätte auch gedacht, okay, sie machen irgendwie einen finaleren Cut oder sowas, ne? Also, dass man da jetzt wirklich, aber ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass sie halt auch einfach gesagt haben, okay, wir nennen den jetzt so und je nachdem, wie der performt, machen wir dann halt nochmal einen mit Tom Cruise, ne? Und ich meine, weil der Mann wird ja auch nicht jünger, ich glaube, der ist jetzt 63, ne? Also, also selbst wenn sie jetzt sofort einen drehen würden, wird er wahrscheinlich auch dann einfach mindestens 65 sein oder so. Und wenn man hört oder liest, was der Mann alles machen möchte noch in Zukunft, also dann ist ja Wahnsinn halt, ne? Und deswegen, also ich fand ihn schon gut, etwas schwächer, wie gesagt, wie die Filme, die halt im Vorfelde gelaufen sind, muss ich sagen. So, also die fand ich halt einfach ein Gänsebisschen runter, weil die halt so eine schöne Mischung aus Action und Story hatten. Und hier war es für mich wirklich gerade am Anfang zu viel Action, zu wenig Action und zu viel Story, ne? Also das fand ich ein bisschen schade. Ich muss auch sagen, dass auch einige Punkte mir zu schnell abgehandelt worden sind. Aber ich glaube, das können wir erst machen, wenn wir die Spoilerwarnung rausgebracht haben. Ja,
genau. Weil, wir spoilern nicht in der Zusammenfassung.
Nee, weil das wäre ein bisschen blöd, wenn man das jetzt schon so vorweg sagt. Ich glaube, es ist schon immer noch ein Film. Ich war ja letztens auch in Berlin, da hätte ich ihn auch gerne im IMAX geguckt, habe ich es leider auch zeitlich, ist es nicht aufgegangen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist halt einfach bildtechnischen Film, der einfach fürs Kino gemacht ist. Also das ist Popcorn-Kino par excellence und ich glaube
See
einfach
you at the movies.
Und man kann, glaube ich, schon im Groben sagen, wenn man die bisherigen mochte, wird man den auch mögen. Also der ja, fällt jetzt auch nicht irgendwie ab oder sowas. Also der gibt der Reihe schon nochmal einen mit. Und ja, und Mission Impossible Fans werden ihn sowieso angucken. Also das ist vollkommen klar.
Ja, der Joke ist ja eigentlich, wenn du diese Stunts siehst, weiß nicht, wie es dir geht, ich denke mir da eigentlich in erster Linie, wenn ich im Kino bin, also allgemein bei so Stunts-Szenen, das denke ich mir bei Marvel auch immer. Wir schauen ja die Filme auch ein Stück weit anders, natürlich in erster Linie zum Entertainment, aber auf der anderen Seite, da schließe ich dich auch mal mit ein, fragen wir uns schon, wie wurde das jetzt genau gemacht? Das interessiert mich ja. Und diese eine Szene da im Film mit den zwei Flugzeugen, das ist ja jetzt kein Spoiler, die sieht man ja auch im Trailer schon, habe ich mir schon gedacht, so, wie haben sie denn das gemacht? Ist das jetzt irgendwie, also ich meine, klar, im Hinterkopf weißt du natürlich, Tom Cruise macht diese Stunts selber und das ist auch alles richtig krass, was er macht. Auf der anderen Seite dachte ich mir da schon, wie haben sie denn das jetzt gemacht? Das kann doch nicht sein, dass sie das wirklich da so in der Luft gemacht haben. Und doch, sie haben es genau so gemacht. Natürlich ist Tom Cruise gesichert, aber bei, was habe ich gelesen, 150 km/h, ja, so wo die geflogen sind, irgendwie sowas. Man sieht ja auch sein Gesicht, sein verzerrtes. Ja. Also das ist ja auch, das kannst du ja eigentlich nicht künstlich herstellen, dass sie das tatsächlich gemacht haben. Und es ist wirklich unfassbar, was da wieder gelaufen ist. Und das sind so die Fragen, die ich mir halt meistens bei solchen Action-Szenen auch stelle. Und weil du gesagt hast, dass es halt einfach auch gut aussieht, das ist ja, glaube ich, auch der Grund. Ich weiß nicht, ob er es schon mal so genannt hat, aber ich kann mir das vorstellen, dass Christopher Nolan alles versucht, immer so weit ohne CGI zu machen, dass du halt in 20 Jahren diese Filme noch sehen kannst. Und dir sagen kannst, es schaut immer noch gut aus, weil real ist halt real.
Ja, das ist das einfach wird immer so. Ne, Tenet, die Flugzeugszene, das wird immer, die ist ja auch real gedreht worden mit einem echten Flugzeug. Also muss man sich ja mal vorstellen. Nolan kauft einfach ein Flugzeug, genau. Lässt das halt in ein Gebäude krachen. Und das wird halt immer gut aussehen.
Manchmal, was passiert, wenn dieser Shot einfach nicht so richtig funktioniert? Du kannst diese Szene ja nicht nochmal drehen.
Ist schlecht.
Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das ist halt einfach das, was auch Mission Impossible so ausmacht. Jetzt abgesehen von ein paar Ausnahmen in der Reihe. Ich sagte nur Mission Impossible 2, das schwebende Motorrad, sieht man eigentlich bei allen Filmen echte Action, echte Sequenzen und du kannst dir die halt einfach jetzt anschauen nach 30 Jahren, du kannst dir die in 50 Jahren noch anschauen, es schaut alles gut aus.
Ja, das ist definitiv so und das ist ja auch das große Plus halt, dass da Tom Cruise so dahinter steht, dass alles so oft wie möglich halt echt zu drehen und halt auch vor Ort zu drehen halt, ne, also auch in realen Schauplätzen, nicht irgendwie vor Greenscreen auf irgendeiner Wiese, ne, und ja, so gern ich Marvel mag, aber wenn man da mal zum Beispiel auch in die Filme in die Vergangenheit guckt, da fällt einem halt das CGI schon, also klar, es geht natürlich auch gerade bei Superhelden teilweise nicht anders, ne, also du musst es ja so machen, sonst kannst du das ja gar nicht darstellen.
Ist ja auch okay, also ich sag mal so, bei Superheldenfilmen, es gibt ja keine Superhelden, also in der Form. Und dass da eine gewisse CGI- oder Computerbearbeitung hinter ist, das gebe ich den Filmen ja auch. Also ich habe ja auch nicht den Anspruch an Toy Story zu sagen, hey, ich möchte, dass es wie reale Figuren aussieht. Also ich meine, wird sicherlich irgendwann mal so sein, kommt dann nächstes Jahr der nächste Teil. Aber da habe ich ja gar keinen Anspruch da drauf. Weißt du, wie ich meine? Natürlich sagt man, wäre schön, wenn man da mehr sieht. Also beziehungsweise, wenn das Ganze ein bisschen realer aussieht. Bei Thunderbolts haben sie es ja ganz gut geschafft, finde ich, mit weitestgehend realen Szenen da so ein bisschen.
Alte, gute Mischung, ja.
Ja, eine gute Mischung zu finden, genau. Aber man muss ja immer sagen, was ist so der Anspruch, den man selber hat an den Film? Und bei Mission Impossible, im Prinzip wollen sie es ja, auch wenn es natürlich nicht realistisch ist alles, aber sehr real auch darstellen. Und der Film oder die Filme schaffen es halt, dass man sich, so geht es mir zumindest, das sehr gut vorstellen kann, dass dann Tom Cruise einfach so ein hohes Gebäude da hochklettert und dass dann Handschuhe ausfällt und dass er dann mit einmal sich denkt, wie komme ich darüber und ich schwinge darüber. Also das hat er ja auch so gemacht. Es ist einfach Wahnsinn. Und ja, da kann man einfach nur den größten Respekt zollen, wirklich.
Definitiv. Also ich meine, wie oft der Mann sein Leben schon aufs Spiel gesetzt hat für die perfekte Szene, das ist schon der Wahnsinn. Also das muss man schon
Ganz ehrlich. Allein diese Motorradszene im 7., wie oft sie die gedreht haben. Ich glaube, da gibt es ja auch Hintergrund, so Background-Videos, wo dann die Nebendarsteller in das Ganze filmen. Und ich glaube, das war das erste Mal, wo er diesen Stunt versucht hat. Und alle so, boah, was ist jetzt da passiert? Der hat es jetzt wirklich gemacht und so. Und dann kam er und dann hat er, glaube ich, gesagt, er könnte, glaube ich, noch ein bisschen länger auf dem Motorrad bleiben. Er würde das gerne nochmal probieren. Ich glaube, die haben das ja, ich weiß nicht, wie oft das dann.
Ich glaube, 13 Motorräder haben sie, glaube ich, geschrottet oder so. Das hat man, glaube ich, im 7. Film nochmal jetzt mit José Manuel besprochen, sowas. Also da war schon die Zahl etwas höher.
Ja, ne, aber das ist halt einfach auch das. Und diesen perfekten Shot, den man dann bekommt als Kinozuschauer, das ist einfach, das macht diese Reihe halt aus. Und das hat auch, glaube ich, keine andere Filmreihe in der Perfektion auch geliefert.
Auf dem Level auf jeden Fall nicht. Also würde mir jetzt auch keine einfallen. Also ich meine, es gibt ja eh so nicht mehr so viele Filmreihen, die erstens mal so viele Teile haben. Ne? Also klar, Fast and Furious würde ja
eigentlich jetzt am ehesten sagen, willst du darüber sprechen?
Einfallen, aber die haben natürlich den Realismus spätestens ab Teil 6 irgendwann sowieso komplett abgelegt.
War das der mit dem Weltall?
Das war Teil 9. Muss ich mir den Point Jack im Weltall sehen.
Ja, gut. Das hat Mission Impossible noch nicht gemacht.
Ja, ne? Aber man muss natürlich sagen, ne, die Filme haben sich ja selber dann auch nicht mehr ernst genommen. Also das
ist ja dann auch okay.
Ja, da ne, das, wenn die natürlich bierernster hochgeflogen wären, das wäre natürlich wieder was anderes gewesen.
Ja.
Aber ich glaube, ohne jetzt natürlich irgendwie zu viel zu sagen, wir können Mission Impossible The Final Reckoning auf jeden Fall empfehlen. Hinten raus werden wir natürlich jetzt dann nochmal so eine Bewertung dann geben und auch ein Ranking machen. Aber um jetzt halt natürlich ein bisschen detailreich über den Film zu sprechen, würde ich einfach mal sagen, hau ich mal die Spoilerwarnung raus bei Minute 22. Und wer inhaltlich nichts wissen möchte, bitte ab jetzt erst ins Kino gehen, Film gucken und dann wieder zurückkommen und weiterhören. Außer ihr wollt gespoilert werden, dann müsst ihr damit leben. Genau. Dann also Spoiler für The Final Reckoning. Ja, ich hab's ja vorhin schon gesagt, ich fand so den Einstieg ein bisschen sehr sprunghaft, weil du viele Szenen hattest, die Sachen impliziert haben, die wir eigentlich ja schon wussten, weil der Film ist ja, wie gesagt, eine direkte Fortsetzung vom siebten Teil. Und klar haben sie auch dann natürlich im Laufe der Handlung, gerade in der ersten Stunde, auch Rückbezug auf den dritten Film genommen. Ne? Da ging es ja dann auch wieder um die Hasenpfote, die sich ja dann als, ja, fand ich dann auch ein bisschen weit hergeholt, als Ursprung der Entität herausgestellt hat. Also, dass Ethan quasi dafür verantwortlich ist, dass die Entität jetzt existiert und halt die Welt bedroht. Und da dachte ich mir so, ja, come on, ne? Also,
aber war doch ein cooler Rückbezug,
ja,
oder? Also, das war ja bei den anderen noch nie so, dass man wirklich so einen direkt, ja klar, also Rogue Nation, Fallout und so, die haben schon aufeinander natürlich aufgebaut. Oder beziehungsweise andersrum, Rogue Nation, Fallout auf Rogue Nation, aber so, dass man Elemente aus den anderen Filmen nimmt, um die dann da einzubauen. Klar, aber ich glaube auch beim dritten haben sie ja auch gesagt, sie wissen nicht ganz genau, was die Hasenpfote ist. Das haben sie ja tatsächlich offen gelassen. Von dem her.
Ja, es war halt einfach nur ein MacGuffin. Also es ist halt einfach nur ein was gewesen, hinter was sie her waren. Also es wurde, glaube ich, ja nie so wirklich gesagt, was die Hasenpfote eigentlich ist.
Genau, also ich glaube nicht, dass sie 2000, wann war der? 2006?
Ja.
Dass sie da sich gedacht haben, boah, wenn wir jetzt in Teil 8, dann in 2025 das so dann auflösen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das so war. Aber dass man da mal so Elemente aus dem dritten und auch aus dem ersten Film wieder aufnimmt, fand ich schon ganz cool. Klar, die Umsetzung und ich verstehe, was du meinst. Ich glaube tatsächlich, dass sie diese Rückblicke auch deswegen gemacht haben, um halt den Leuten, die jetzt nicht so wie wir die 7 Teile davor schon 20 Mal gesehen haben, dass die wissen, okay, um was es geht. Und es gibt ja auch Leute, die sich den Dead Reckoning vor dem Film nicht nochmal angeschaut haben, dass man da noch so ein kleines Recap hat. Ich glaube, deswegen haben sie es auch gemacht. Und das hast du ja auch in den Besprechungen auch herausgestellt, McQuarrie versucht ja auch tatsächlich bei jedem Film so ein bisschen so einen eigenen Stil zu implementieren. Und ich glaube, das war tatsächlich so ein Stilmittel zu sagen, hey, wir nehmen auf die Filme davor Bezug, wir versuchen das Ganze so ein bisschen in ein Paket zu packen und dann das Ganze abzuschließen. Und insofern, ich glaube, aus der Perspektive müsste man das Ganze betrachten. Nicht, weil ich es jetzt schön reden will. Ich sehe es wie du. Es ist einfach, es war schon ein bisschen langatmig. Wobei ich sagen muss, beim ersten Mal kam es mir langatmiger vor als beim zweiten Mal gucken. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es eine gesamte Stunde war, wo sie sich mit
Rückblicken nehmen.
Aber es ist halt so
ein Gefühl. Mein Handy nicht angehabt.
Ja. Ja, ist ja auch richtig so. Handy aus, auch Uhren aus und was weiß ich was aus.
Ja, ich würde
aber natürlich auf einen Anruf wartet, wenn irgendwas ist. Ist ja natürlich klar, aber ich bin da ja auch dafür, Handys aus oder zumindest auf Vibration oder so, dass man halt einfach nicht abgelenkt wird, um dieses Kinoerlebnis zu haben. Ich glaube tatsächlich, das hat sich länger angefühlt, als es war. Aber ich muss tatsächlich dazu sagen, kurz zur Länge, sind ja 2:48 oder so, zwei Stunden. Ich habe die beim zweiten Mal genauso wenig gemerkt wie beim ersten Mal. Spricht natürlich auch absolut für den Film.
Ja, langweilig war er nicht. Also es war jetzt nicht so, dass man sich irgendwie gelangweilt hat.
So hinten raus, so nach, weißt du, wenn der dann 1,5 Stunden drin sitzt, hatte ich schon oft bei Filmen. Und ihr denkst, also jetzt dauert er nochmal 1,5 Stunden. Da kommt dann schon so eine gewisse Länge rein. Es war aber bei dem Film überhaupt nicht so. Ich dachte ja tatsächlich, dass ich diese Unterwasserszene, wo er nach diesem U-Boot taucht, die ist ja schon relativ lang.
Ja.
Und die ist auch sehr spannend. Und wenn du da allerdings schon weißt, was passiert beim zweiten Mal, habe ich mir gedacht, boah, das wird bestimmt sehr langatmig. Das ist so ein potenzieller Punkt, wo du mal auf Toilette gehen kannst, theoretisch. War auch überhaupt nicht so. Die war auch im zweiten Mal gar nicht so lang wie beim ersten Mal. Also so, gefühlstechnisch.
Ja, an sich ist sie schon, ich würde schon behaupten, die geht locker 20 Minuten. Also die wird schon sehr, sehr ausgewalzt.
Ja, ja.
Also gefühlt, wie gesagt, ich kann es zeitlich, aber ich würde schon sagen, die lässt sich Zeit auf jeden Fall. Und ich habe es ja schon im Intro mehr oder weniger gesagt, das ist auch für mich so der Punkt, wo der, gerade in dem Moment, als das losgeht, da findet der Film sich halt auch. Und weil ich es halt wirklich, ich sage ja auch nicht, dass das mit dem Rückbezug auf Teil 3, dass das jetzt schlecht war oder sowas, aber ich dachte, ja komm, ne, das ist, aber das hat man ja bei James Bond ja auch gemacht, das hat man ja mit den Daniel Craig-Filmen hat man das ja auch gemacht, also da hat man ja auch versucht, das alles irgendwie so zusammenzufassen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also, dass man, gerade wenn man vielleicht eventuell davon ausgeht, dass es der letzte ist, dass man da versucht, das alles irgendwie so zusammenzufassen. Ich meine, ich war schon froh, dass sie jetzt nicht Elemente aus jedem Film mit aufgegriffen haben.
Also, das wäre natürlich.
Also, das wäre dann, glaube ich, wirklich.
Bei 3,5 Stunden.
Ja, das wäre dann, glaube ich, wirklich zu viel gewesen. Aber so wie sie es gemacht haben, war das schon okay. Auch wie sie Gabriel, der ja dann irgendwie von der Entität verstoßen wurde als Handlanger und jetzt auf eigene Regie quasi arbeitet, wie sie den wieder mit eingebaut haben, fand ich ganz gut. Also, wo ich sagen muss, was mir so nicht so ganz gefallen hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, war die Figur um Looser, wie man mit der umgegangen ist. Also, das fand ich ein bisschen, was heißt, also nicht, dass ich es jetzt schlimm fand, aber es fand ich mir irgendwie so relativ schnell abgehandelt oder sowas. Also das fand ich, weiß ich nicht. Also dafür, dass der ist der einzigste neben Tom Cruise, der in jedem Film mit dabei war. Also das ist wirklich halt das Urgestein der Reihe neben Tom Cruise selber. Und dass man den so, so simpel in Anführungszeichen aus dem Franchise streicht, habe ich mir gedacht, ach Leute, da hätte man sich doch irgendwie was Besseres einfallen lassen können. Also
ja, von der Story kann man es natürlich nachvollziehen.
Ja, ohne Frage, aber
wie man es dann halt gemacht hat.
Ja,
es war eine sehr, sehr simple Lösung auch, beziehungsweise ein sehr simpler Twist, den sie da gewählt haben, dass er halt einfach sich sein Armband quasi krallt, also Gabriel. Und ja, also das ist tatsächlich auch ein bisschen komisch gewesen. Und klar, Ving Rhames, muss ich auch sagen, hätte ich gerne weiter gesehen. Also vor allem, weil die Promo ja auch auf allen aufgebaut hat, muss man sagen. Das ist schon sehr schade gewesen, das stimmt.
Ja, also auf jeden Fall so ein bisschen heroischer, ne? Ich meine, wie gesagt, das war so eine, oder ist so eine tolle Figur gewesen, ne? Ja. Auch wenn er jetzt oftmals ja meistens nur so ein bisschen am Rande war. Also es war ja, also gut, jetzt in den jüngeren Teilen hat er dann immer ein bisschen mehr zu tun gehabt. Aber es war ja nie auch immer so, dass er also im ersten, hat er natürlich eine sehr prägnante Rolle noch gehabt, aber war er ja immer so am Rand mit dabei. Und da habe ich mir so gedacht, das hätte man ein bisschen besser, ne, auflösen können, weil Ich meine, der hat in den ganzen Filmen davor Bomben entschärft und das hat alles immer irgendwie hingehauen. Und ich glaube ehrlicherweise auch, und das ist auch für mich so ein Punkt, wenn man so diese, ich glaube, da war auch viel mehr Story um ihn rum da, weil man erfährt ja auch gar nicht, man sieht ja, dass er irgendwie im Londoner Untergrund ist, irgendwie scheinbar krank, weil man sieht ja so ein Krankenbett und einen Tropf und dann auch eine Schwester, die ja auch getötet wird, mal ganz beiläufig quasi von Gabriel. Und ja, also man erfährt ja auch gar nicht, was hat er denn eigentlich oder so, ne? Also, oder, ne, weil es wirkt ja auch so, dass er schwer krank ist und so. Ansonsten hätte er ja dieses Krankenbett nicht dort. Und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass da viel mehr noch an Szenen eigentlich da gewesen ist mit ihm. Würde ich jetzt mal von ausgehen, dass man das vielleicht sogar erklärt hatte, was mit ihm los ist. Weil man sieht ja dann auch so zum Beginn quasi, wie Benji ihn ja dann, Ethan dahin bringt und sie ihn besuchen. Und er, Ethan ja dann quasi diesen Stick, was 5D, 4D, irgendwas, keine Ahnung, gibt hier, wo er die Entität drauf speichern kann, hier irgendwie sowas. Und ja, fand ich ein bisschen, da dachte ich mir also, oh Leute, das hätte man ein bisschen anders lösen können, ne? Und sowas.
Ja,
ne?
Wie gesagt, generell auch die Nebendarstellerin, wenn ich jetzt mir die Rolle von Paris anschaue, warum war die denn da? Also um im Endeffekt Benji dann zu operieren, ja, um auch so ein paar Sprüche zu bringen, jetzt mal salopp gesagt. Aber ja, also ich weiß nicht. Das fand ich irgendwie auch so unrund.
Mhm. Ja, das trifft halt den Punkt, was du gesagt hast, dass halt irgendwie die Nebenfiguren wirklich noch mehr Nebenfiguren sind.
Ja, schade, weil man die ja eigentlich sehr gut auch geschrieben hat in den anderen Episoden. Oder in den anderen, jetzt bin ich schon bei Star Wars, in den anderen Teilen. das ist irgendwie, das habe ich nicht so ganz verstanden. Fand ich auch sehr schade.
Ja.
Also mein Benji hat immer noch seine Komik mit reingebracht, das ist klar, das kennt man halt.
Aber selbst Benji, das ist mir so aufgefallen, es geht ja seitdem Benji mit dabei ist, geht's immer darum, dass er eine Maske tragen möchte. Er wollte schon immer eine Maske tragen. Es ist immer schief gegangen. Und in diesem Film darf er die Maske tragen und das wird innerhalb, es wird gar nicht erwähnt. Es ist zum Beginn eine Szene, da befreit er zusammen mit Ethan Paris, da nimmt er die Maske ab und da gibt's gar keinen Kommentar drauf. Ah, endlich durfte ich mal eine Maske tragen oder so.
Ja, doch, er hat doch in Fallout hat er doch die Maske getragen als.
Ja, gut, okay, ja. Aber
und das
halt
war ja einer, muss ich jetzt tatsächlich dazu sagen, in Fallout, wo sie ja hier diese Szene, wo sie da in diesem Untergrund waren, wo er die Maske hatte, das war einer der geilsten Twists ever. Also jedes Mal, wenn ich mir den Film anschaue, weiß ich das wieder nicht. Wo sie doch hier
ja, also die Henry Cavill-Figur ganz ehrlich sagen, enttarnen. Das habe ich damals im Kino schon, also das habe ich mir schon fast gedacht, dass er es nicht ist.
Ja, klar, aber also, auch so diese ja. Und das IMF, das ist so eine Gruppe mit Masken. Mit Masken? Oh mein Gott. Und du schon dann siehst, okay, so, was? Hallo? ja, tatsächlich auch dieses Maskenthema, viel zu kurz, war am Anfang und dann gab es die ja gar nicht mehr.
Nee.
Das ist auch schade. Das hast du ja auch in allen anderen Filmen irgendwie, so einen weiteren Twist hattest du mit diesen Masken.
Also da hat es mich dann am ehesten noch überrascht, dass es halt Ethan und Benji waren. Ich dachte halt wirklich, das wären irgendwie Handlanger von Gabriel, die halt Paris töten wollen. Aber dann haben wir halt auch so eine Figur, wie Sio Degas, also der Partner von Briggs, den wir ja auch schon im siebten Teil hatten, der auf einmal die Seiten wechselt.
Also ja, warum?
Auch ohne Kommentar. Ja, ne? Ja. Ethan guckt ihn an, ja, du weißt es. Und wir stehen auf der richtigen Seite. Und ja, okay, dann ist es halt eben so. Und da habe ich mir halt gedacht, hä? Ne? Und von seinem Partner von Briggs, da gibt es ja dann auch gibt es ja auch noch im Laufe des Films noch eine Auflösung, da habe ich mir so also gedacht, ach Leute, ne? Also das holt er jetzt, jetzt holt er aber alles raus.
Der Bezug war schon sehr, sehr weit hergeholt, auch mit dem falschen Namen.
Ja,
ich glaube tatsächlich, das haben sie sich dann im Nachhinein so gedacht, so, ja, die könnten wir eigentlich, der hat auch graue Haare.
Ja, vor allem, keine Ahnung. Es wird ja auch gar nicht erklärt, woher Ethan das überhaupt weiß.
Also ja, aber Ethan weiß ja alles. Ja, gut. Also die haben ja, also allein, was ich mir immer denke, die Ressourcen, die die haben, die Anzüge, die Verkleidungen, die, das ganze, den ganzen Fuhrpark, den die haben. Wenn sie das haben, haben sie auch irgendwelche Infos, also Zugang zu Informationen, wo sie nachschauen können. Also das hat mich jetzt weniger gewundert, als dass sie dann diesen Bezug dann hergestellt haben. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, sie haben in dem Achter jetzt wirklich sehr viel Wert auf die Story gelegt. Vielleicht haben sie es ein bisschen übertrieben.
Ja, also es ist halt ja ein bisschen verkopft, würde ich sagen.
Ja. Also gerade. Aber wir gehen ja auch nicht, jetzt auch mal ehrlich, wegen der Story in Mission Impossible, sondern wir gehen, also es gibt eine große Story, es gibt einen Twist, der entwickelt sich dann so ein bisschen oder mehrere Twists. Aber wir gehen ja dahin wegen der Action auch.
Ja, das ist
und
ja
wegen
richtig.
Den Täuschungen und so Zeug.
Aber ich finde ja trotzdem, wenn du dann die, also wenn du die Figuren hast, dann musst du ja auch irgendwie denen irgendwas geben halt. Ne? Also wenn die einfach nur da sind, um da zu sein, ja, das ist dann ja auch irgendwie verschenkt irgendwo, ne, das Potenzial. Und was ich mir ganz ehrlich auch gedacht habe, war halt auch, also nichts gegen Hayley Atwell als Grace, die ja im 7. jetzt dann aufgetaucht ist. Aber da hatte ich emotional auch nicht so eine Bindung wie zum Beispiel zu Ilsa. Ne? Also Ilsa, klar, wir wissen alle, was passiert ist im 7., hat ja auch wahrscheinlich dann auch Gründe gehabt, dass sie als Darstellerin nicht mehr dabei sein konnte oder wollte oder wie auch immer.
Ja, ich glaube, Rebecca Ferguson hat ja gesagt in einem Interview, dass diese Produktionen von Mission Impossible halt so lang sind, dass sie halt keine anderen Produktionen machen kann. Und ich glaube, sie hat gesagt, korrigiere mich, hast du aber bestimmt auch gesehen, dass sie halt der Rolle von Ilsa halt nichts mehr dazugeben konnten irgendwie. Also die Geschichte sei irgendwie aus, was ich sehr schade finde, weil Rebecca Ferguson sehr gern mag. Ja. Und ich fand, das hat auch sehr gut gepasst. Man hat ja da in den drei Teilen auch wirklich jemanden aufgebaut, den man dann in Teil 7 fallen hat lassen.
Leider.
Was ich auch sehr schade fand.
Ja, also und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich halt emotional, auch wenn sie es versucht haben, natürlich mit Grace als Gegenüber von Ethan so aufzubauen, so ein bisschen.
Ja, aber was war denn ihre Aufgabe? Ihre Aufgabe war, weil sie halt eine schnelle Reaktionszeit hat, diese Identität am Ende, Entität.
Ein Wimpernschlag.
auch cool. Also klar, dass sie dieses Zitat bringen. Es sind aber so mehrere Sachen. Ja. Also wie gesagt, ich fand ihn ja trotzdem gut, aber ich habe auch dazu meinen Späßel gesagt, manche Sachen darfst du halt einfach echt nicht hinterfragen.
Ja. Ja, aber ich will natürlich jetzt auch nicht nur negativ reden. Also was ich finde, und das habe ich, glaube ich, auch schon im Teaser rausgehört gehabt, weil da eine andere Stimme da war. Und ich habe mir ehrlicherweise schon gedacht, als es dann drum ging, okay, wir müssen zu diesem U-Boot und das liegt höchstwahrscheinlich irgendwo unterm Eis, dachte ich mir schon, ja, Eis, Teil 1. Wo haben sie den Typen hingeschickt, der die Knockliste verloren hat, die Ethan Hunt geklaut hat, in die Arktis irgendwo. Und also, dass sie ihn wieder zurückgebracht haben, das fand ich wirklich toll mit eingebaut.
Super.
Also,
ich habe das Gesicht gesehen und dich kenne ich.
Ja.
Warte mal, nee, oder?
Ja.
Sie haben ja auch am Anfang diesen Rückblick gebracht und da hat man ihn dann auch gesehen. Also,
Richtig, ja gut, es gibt ja nicht geil. So viele Szenen mit ihm. Man hat ja nur diese ein, zwei Szenen, wo er den Raum läuft oder wo er sich halt in den Mülleimer übergibt im ersten Mission Impossible.
Genau.
Also viel hat man ja nicht, was man da zeigen konnte.
Richtig geil.
Aber dass sie ihn zurückgebracht haben, das fand ich gut. Und vor allem halt auch nicht nur irgendwie so ein Minuten-Cameo, okay, ich bin mal da und dann wieder weg. Also der hat ja dann auch eine Aufgabe gehabt, das fand ich auch gut. Und zusammen mit seiner Frau, also war herrlich. Also das war einfach ein bestes Team, als ich die beiden gesehen habe hier, wie sie dann immer so irgendwie Sachen gemacht hat. Und also das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also dass sie ihn mit eingebaut haben. Und das war ja dann auch das erste Mal quasi, dass er Ethan Hunt gegenüber getroffen ist, weil die haben sich ja vorher nie gesehen.
Ja.
Und sie waren das also. Und fand ich dann auch ganz süß, wie er dann auch gesagt hat, dadurch, dass sie die Knockliste damals geklaut haben, haben sie mir mein Leben ermöglicht. Also, dass es ihm
das
ja auch
Messer.
Übel genommen hat. Ne? Und das fand ich schon. Und auch wie Kittredge wieder auf ihm stößt. Das fand ich auch gut. Also, das fand ich wirklich schön gelöst. Also, da muss ich wirklich sagen, das haben sie gut eingebaut.
Und er hat ihm ja das Messer gegeben von damals. Ne? Das hatte er ja noch. Das
was auf den Tisch gesteckt hat.
Gesteckt.
Ja,
genau. Richtig, richtig cool.
Ja,
das habe ich auch sehr gefeiert, ja.
Auf jeden Fall. Und den im Vorgang, und da hat die Szene haben wir ja schon erwähnt, kam ja dann diese U-Boot-Szene, die wirklich, ich finde zwar, das ist jetzt natürlich jetzt nicht actiontechnisch so ein Riesen-Highlight, aber die ist halt sehr beklemmend, weil du halt irgendwie genau merkst, wenn er in diese wasserbefüllten Räume klettert und dann fängt ja das U-Boot dann auch an, dadurch, dass er da Wasser einlässt oder ablässt, dass sich das dann auf dem Meeresboden bewegt und du siehst dann die Torpedos so auf ihn stürzen und das wirkt halt alles auch echt halt irgendwo, ne, mit Masse, mit Gewicht, was da auf ihn stürzt, ne, also das fand ich halt schon sehr, sehr spannend und beklemmend, ihm dazu zu gucken, wie er sich da durch das U-Boot quasi durchschlängelt, um halt diese Festplatte umzubekommen, wo der Quellcode der Entität drauf ist. Also das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Halt auch einfach so, wie es inszeniert ist, weil Unterwasserszenen ist immer schwierig. Und da merkt man halt auch wieder, dass sie so viel, also es gibt ja auch, wie gesagt, schon tausende Making-of-Clips,
yeah,
wie sie es gemacht haben. Also ich finde einfach schon so diesen Moment, wenn er so in dem Raum steht und das Wasser kommt so von unten hoch, das sieht einfach schon fantastisch aus.
Oder auch von der Seite dieser Shot, ne, wo du siehst, das U-Boot dreht sich und das Wasser halt umswitcht. Richtig, richtig krass. Ja. Das haben die ja auch in real gedreht. Also die hatten ja so ein Studio natürlich, aber diese Unterwasserszenen waren wirklich auch unter Wasser.
Ja, das erinnert mich immer an Fallout, als dieser Lane hier in den Gefangenentransport, wie er dann so da sitzt. Und dann, du siehst dann halt, wie sich das auf Fahrzeug...
So, ja,
und
ja.
Ah, das war auch eine geile Szene auf jeden Fall, ne?
Also. Ich dachte, du meintest, in Rogue Nation war das, wo er in diesen Strudel da rein musste unten, in diese Kugel, die sich die ganze Zeit gedreht hat.
Ja, gut.
Man sagt, natürlich lässt er das jetzt fallen. Ist klar. Natürlich. Es ist ja auch vorhersehbar, genauso wie mit dem Handschuh da. Das hat Spitzel damals schon gesagt. Rat mal, was der jetzt gleich ausfallen wird. Ja. Aber ist ja auch geil. Also, ja. Manchmal.
Na gut, das ist ja diesmal damit. Gott sei Dank nicht so passiert. Also, obwohl sie jetzt ja, glaube ich, auch in dem Film gar nicht mit so vielen Gadgets irgendwie arbeiten. Eigentlich gar nicht, wenn ich so.
Dieser Anzug, come on. Also, sie ja so aufgebaut. So, du kannst ohne den wirklich gar nichts. Und das ist so ein krasser. Da habe ich mir auch gedacht, dann schon so bei der Hälfte dieser Szene, habe ich mir gedacht, natürlich wird der in irgendeiner Form...
Ja, der Tank ist so groß, er kommt nicht ins Torpedorohr.
Ja, er hat ja dann auch alles ausgezogen und ist dann hoch.
Ja, na gut, ja. Gut, da habe ich mir auch im ersten Moment so ganz kurz gedacht, ach, jetzt machen sie ihn halt wirklich zum Superman, ne? Also jeder andere,
ja, aber
deine Lungen doch werden kollabieren, du wirst sofort sterben. Und jetzt, ja, okay.
Aber auch dieser Shot, ne, wo er auftaucht und sich die Kamera dann
sieht. Das war ein geiler Shot.
Dass er nicht nach oben, sondern nach unten fällt. Und du, also, das ist halt einfach kameratechnisch und auch so cinemagrafisch, sagt man, keine Ahnung. Das ist einfach geil. Das sind halt einfach diese Momente, wo dir halt dann bleiben nach dem Film, wo du sagst, ich denke an Final Reckoning zurück, das ist so eine Szene, die mir halt übrig geblieben ist. Wie in Teil 1, wo er da kurz vorm Boden sich abgeseilt hat und da fast unten aufgekommen ist. Das sind so die Szenen, wo du halt weißt, okay, da hast du noch was in Erinnerung. Die Hasenpfote, diese Szene mit seiner Frau, wo er versucht dann zu befreien. Und das sind so die Szenen, die halt hängen bleiben. Und das ist eine von denen vom
Tag, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also von den Bildern her. Ich sage ja, es ist wirklich so der Moment, als er quasi dann mit diesem Armee-Hubschrauber-Flugzeug da abspringt, da einfach rausspringt hinten.
Ja, man weiß ja auch nicht, warum, was machst
also
du jetzt?
Also erstens mal an sich eine geile Szene, wie er so rausspringt ins Wasser und auf einmal so hoch Welle und dann auf einmal sind Taucher da.
Ja.
Also das ist wirklich so der Punkt, da geht der Film für mich richtig los. Also da zieht er richtig an. Dann trifft er ja erst kurz Mr. Milchick aus
Severance.
Aus Severance, ne, da hab ich auch geschmunzelt, weil er auch dieselbe Synchronstimme hat wie
in der Serie. Ja, richtig gut.
Ah, richtig gut. Stark. Und ich dachte erst im ersten Moment, okay, das wird jetzt so einer, der gegen ihn arbeitet. Und er sagt dann so:
Im Gegenteil.
Ja, wenn Sie den Bären ärgern wollen, da bin ich dabei. Hat er gesagt. Das fand ich halt wirklich toll. Also, ja, überhaupt hat er ja manche Leute dann es gibt ja auch noch aus einer anderen Apple-Serie, gibt es ja auch noch jemanden, der mit dabei ist. Und Deswegen, das fand ich schon sehr, sehr gut gemacht, wie man das mit eingearbeitet hat. Also ich sage, ab da, ab dem Ube geht's halt wirklich richtig los. Also dann, ja, da ist es halt wirklich Mission Impossible pur, kann man sagen.
Ja.
Ne? Während Ethan da halt da runtertaucht, macht sein Team halt, sucht er halt William Dunlop auf, den man ja, wie gesagt, aus dem ersten Teil schon kennt. Und wie gesagt, ich fand's halt einfach schön, dass der so eine große Rolle hat, auch mit seiner Frau, die dann mit Grace wegfährt, um dann Ethan zu retten und so weiter und so fort. Und ja, ist einfach klasse, das gesehen zu haben. Also da merkt man halt auch wieder, wie viel sie in die Vor-Ort-Arbeit da reingesteckt hat. Sieht halt auch einfach alles klasse aus. Es gibt für mich in dem Film nicht, also vielleicht wahrscheinlich am ehesten sogar noch der Shot, als er aus dem Hubschrauber da rausspringt, weil man da, finde ich, schon ganz kurz sieht, okay, das ist jetzt irgendwie CGI oder irgendwie sowas im Hintergrund. Aber ansonsten ist das wirklich wieder rein bildtechnisch fantastisch, was man hier geboten bekommt. Ja. Und wenn er dann auch gerettet ist und sie dann in diese, ja, wie war's, Weltuntergangsbunker müssen, um da die Entität quasi dann dorthin zu locken, damit sie einfangen können, und dann hat Grace, oder dann haben sie einen Wimpernschlag Zeit. deswegen brauchst du das halt auch. Und da fand ich es halt auch cool, dass sie halt diesen Dunlop dann auch immer noch mit dabei haben, dass sie den nicht irgendwie nach einer Minute gleich irgendwie rausgekickt haben, wieder aus dem Film.
Also schon eine signifikante Rolle auch bekommen, ja.
Ja, also das vielleicht auch ein bisschen so als Dank, dass er da 30 Jahre irgendwo in der Arktis leben musste nochmal.
Ja, fand ich auch gut.
Und das fand ich schon ganz gut. Und im Prinzip ist ja dann die Geschichte auch schon ein Stück weit geschrieben, ne, dass dann Gabriel dort auftaucht, dass IMF dort auftaucht und jeder will der Entität habhaft werden und so weiter und so fort. Also das fand ich schon richtig gut gemacht, halt auch dieses, im Prinzip auch allgemein dieses Dilemma, egal was du machst, ne? Also schaltest du die Atomraketen ab, kann es sein, dass halt eine andere Nation auf dich abfeuert oder die Entität selber, oder lässt es frei und die Entität bekommt sie und feuert dann die Atomraketen ab. Also im Prinzip, egal wie du es machst, das ist halt ein absolutes Dilemma, vor dem du stehst. Also das fand ich halt wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, wie man das gemacht hat. Und dass Ethan Hunt der Einzige ist, der halt die Menschheit vor dem Untergang retten kann. Ne? Und und dann geht's dann auch schon quasi so in dieses finale Battle, ne? Dass Gabriel quasi mit diesen, wie haben sie es genannt von Lucer, diese Giftpille?
Ja, genau. Ja,
Giftpille haben sie es genannt. Also quasi, sie wollen quasi damit den Quellcode der Entität vergiften, damit sie gefangen werden kann und ja, genau, quasi aus dem Internet verschwindet sozusagen. Und natürlich geht das alles nicht so reibungslos vonstatten. Gabriel kann fliehen und da kommen wir ja dann zu dieser Szene, die mich immer von den Farben her an Deadpool Wolverine erinnert, gelb und rot. Da muss ich immer wieder dran denken. Das ist
mir nie aufgefallen, bis du es gesagt hast. Ja.
und dann geht halt diese krasse Verfolgungsjagd los mit zwei Doppeldeckern Flugzeugen. Wo Ethan quasi Gabriel verfolgt, um halt dieser Giftpille habhaft zu werden, damit er halt die Entität quasi gefangen nehmen kann. Und ja, das ist schon, also allein so die Flucht mit dem Jeep aus dem Berg, wo er sich dann so überschlägt, das fand ich schon geil, ne, wo er sich dann so festhält hier und du siehst dann nur wie alle Einschläge drumherum und ich dachte, boah, was ist da los? Also, und einfach Wahnsinn. Und dann halt diese Flugzeugszene, wo sie es halt auch wieder geschafft haben, so diesen gewissen Mission Impossible Humor einzuarbeiten, ohne dass es halt irgendwie lächerlich wirkt oder sowas, ne? Also es gibt ja zum Beispiel dann, er überwindet ja diesen Kollegen quasi von Gabriel und finde ich natürlich auch ein bisschen perfide, macht so das Gurtschloss los, dreht das Flugzeug quasi auf den Kopf und der Typ fliegt einfach raus, weil er bewusstlos ist, und dann setzt er sich vorne rein, guckt so, Knüppel alles da, aber keine Anzeigen, ist nichts da. Und dann siehst du allein nur so, wie Tom Cruise guckt. Okay, hier bin ich falsch. Ich muss doch nach hinten, muss dort steuern. Ja, also da finde ich halt, hat halt auch Tom Cruise ein komödiantisches Talent halt einfach. Ne? Ich habe im Zuge dessen, ich habe heute auch gelesen vor der Aufnahme, dass er seine Rolle aus Tropic Thunder gerne in einem eigenständigen Film aufleben lassen will. Auch mit Hilfe von Christopher McQuarrie. Also da bin ich echt mal gespannt, ob er das macht. Aber
ich glaube, die Rolle hatte die Rolle nicht sogar auch selber mehr oder weniger geschrieben.
Das kann gut sein, ja. Das
also ich glaube, er wurde ja damals angefragt für den Film und dann hat er gemeint, da fehlt noch die und die Rolle und ich glaube, die hat er sogar selber mehr oder weniger entworfen.
Okay, naja, das kann gut sein, aber das habe ich jetzt im Zuge...
Weiß ich jetzt nicht, ich meine sowas gehört zu haben.
Ja, das kann sein, also da spielt er ja so einen übergewichtigen, glaube ich, Hollywood-Produzenten und sowas, der da komplett austickt in so einem Videocall. Also bin ich echt mal gespannt, ob er das umsetzt. Also da hätte ich auch mal wieder Lust drauf, Tom Cruise mal in der lustigen Rolle mal wieder zu sehen hier. Also das finde ich schon ganz gut. Und das meine ich halt einfach damit, der kann das halt einfach, ne? Der braucht jetzt nicht... In vielen anderen Filmen würde da wahrscheinlich irgendeine One-Liner kommen. Und hier wird's halt einfach situativ ausgespielt mit seinem Gesichtsausdruck und wie er's halt dann spielt. Und er versucht dann halt, wie gesagt, Gabriel habhaft zu werden. Beziehungsweise, wie gesagt, dieser Giftpille, was so ein kleiner Stick ist, den Gabriel um den Hals hat. Und da gibt's ja dann auch, ich meine, wir sind ja im Spoiler-Teil, da gab's auch eine Szene, da musste ich lauthals im Kino auflachen. Also, wie dann Gabriels Ende quasi herbeigeführt wird. Da dachte ich auch, das haben sie jetzt nicht gemacht. Das haben sie jetzt nicht, aber ich musste sehr laut lachen im Kino. Also, weil es auch wirklich Ende, so aus dem Nichts halt kam. Ne? Man denkt so, ah ja, okay, der Bösewicht kann fliehen. Und
ja, nee.
Ist dann doch ein bisschen anders. Also nehme ich jetzt vielleicht mal nicht vorweg, was da passiert, aber es ist auf jeden Fall, kommt unerwartet, sagen wir so. Also man hätte es anders gedacht. Ne?
Ja. So Final Destination Vibes ein bisschen, oder?
Ja, weil es halt noch so aufgebaut wird, so wie in vielen anderen Filmen, wo die Bösewichte dann so, ja, du wirst mich nie kriegen. Und dann, passiert dann doch was anderes.
Genau, ja. Richtig krass.
Und dann halt auch diese Szene, da gab es ja auch schon so ein Reel, wie sie es gedreht haben, dass Tom Cruise so eine Kamera an sich dran geschnallt hat und macht halt so einen Fallschirmsprung. Und es ist auch wieder phänomenal.
Ja, Wahnsinn.
Also, und da habe ich halt ganz ehrlich gedacht, okay, machen Sie es ja, also lassen Sie ihn jetzt wirklich quasi abstürzen in übertragenen Sinne. Da dachte ich, also wenn Sie das jetzt machen, also wenn das Tom Cruise gemacht hätte, hätte ich gesagt, boah, oha, okay, krass. Ne, weil man dann sieht, er springt halt quasi raus, weil das Flugzeug anfängt zu brennen. Dann auch der erste Fallschirm fängt an zu brennen und wir sind halt die ganze Zeit gespannt darauf, sein Team ist im Berg, ne? Benji ist kurz vorm Sterben, Grace muss quasi diesen Wimpernschlag ausführen, ne? Quasi die Entität reinlassen, auf dem Stick speichern und den Stick dann gleich wieder rausziehen, weil wenn die Entität weiß, dass sie da auf dem Stick ist und dass sie da wieder rausgeht und so weiter und so fort, also das ist alles auf so vielen Faktoren, dann hast du draußen noch eine Plutoniumbombe, die auch gleichzeitig von Dallo entschärft werden muss. Und so weiter und so fort. Und es passiert so viel im Prinzip ja gleichzeitig. Und es ist alles davon abhängig, dass Ethan diese Giftpille in diese Festplatte quasi reinsteckt. Und dann dachte ich mir so, Junge. Aber er schafft's. Und und alles ist gut. Und es kommen weniger Leute zu Schaden, wie ich gedacht habe. Also ich dachte wirklich, okay, sie machen da irgendwie ein finaleres Ende. Habe ich so nicht mitgerechnet. Obwohl es wahrscheinlich auch ein Stück weit auch ein bisschen zu naheliegend war. Also ich habe jetzt eigentlich auch im Vorfeld nicht hundertprozentig damit gerechnet, dass sie ihn sterben lassen. Aber wenn man es ein bisschen nebulöser gelassen hätte, wenn man einfach irgendwie irgendwo an der Klippe den Fallschirm gefunden hätte, ja, wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist oder sowas. Das hätte ich, glaube ich, sogar noch einen Ticken besser gefunden, als wie es jetzt letzten Endes so. Ich weiß es nicht, aber so gefühlt hätte ich es, glaube ich, so irgendwie besser gefunden. Aber er schafft es halt wieder mal, die Welt zu retten und auch sein Team ist gerettet. Ja, Ende gut, alles gut, mehr oder weniger.
Ja.
Dann treffen sie sich nochmal. Und damit
lassen sie sich auch die Tür noch offen, ne?
Ja.
Muss man halt auch ganz deutlich sagen.
Ja, dann treffen sie sich nochmal in London wieder. Alle, also war doch London? War es London?
Ja, ich glaube schon, ja.
War London.
Trafalgar Square war es, ja.
Ja, und genau, und dann gucken sie sich nochmal alle an und. Ja gut, da wurde für mich so ein bisschen impliziert, okay, das ist das Team, was jetzt halt da ist und wenn halt wieder irgendein großer Schaden auf der Welt droht, dann sind die da, um uns zu retten. Und ja, damit quasi endet The Final Reckoning. Ja. Ja, Filmenden sind schwierig, glaube ich.
Ja, und vor allem, wenn man sagt Final Reckoning, kann man ja sagen, ja, das ist halt das Finale vom 7. Teil. Ich möchte noch nicht so ganz glauben, dass sie gar nichts mehr weitermachen. Ich glaube, sie lassen sich's jetzt erstmal noch offen.
Ja,
also ob sie weitermachen, in welcher Form, wir haben ja schon oft gesagt, man kann sich ja Tom Cruise irgendwie auch vorstellen als jemand, der so ein bisschen im Hintergrund tätig ist, der vielleicht eine neue Figur einführen möchte. Ja, hat man ja schon mal versucht.
Mit Jeremy Renner, genau.
Ich glaube, 2011 war das, ja, mit Jeremy Renner, wenn man sich mal vorstellt. Das ist halt 14 Jahre her. Da hat man das schon mal versucht. Und
ja gut, das war halt, glaube ich, auch einfach noch zu früh, weil ich glaube, war Tom Cruise noch, obwohl das ja, ich weiß ja gar nicht, warum das dann über damals so eine Rolle gespielt hat, aber da war er ja eigentlich noch relativ, also noch deutlich jünger wie jetzt. Und gut, vielleicht hat er halt einfach auch gemerkt, okay, wie viel Spaß ihm das gemacht hat und hat dann gesagt, ja gut, da bleibe ich dann doch dabei. I do it myself,
ja, wie Tarno dann sagen würde. Dann hat er Christopher McQuarrie mit ihm zusammen Jack Reacher, ne, gedreht und ich glaube, da hat sich das dann auch so ein bisschen ergeben, dass man halt, also weiß ich jetzt nicht, aber kann ich mir vorstellen, das sind halt zwei Personen, die halt so aufeinander passen. Das ist einfach super.
Ja,
also ich mag die Jack Reacher-Filme, die beiden auch sehr gern. Und dass er dann da weitergemacht hat. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass er quasi, dass sie da quasi noch mal ein bisschen weitermachen. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie da irgendwelche Zwischenteile noch bringen, wie es jetzt ja bei John Wick der Fall ist mit Ballerina, wo man sagt, ja, es ist Zwischenteil 3 und 4, ne?
Ja gut, das hat natürlich also da auch ein paar andere Hintergründe, ne? Aber das wird man dann wahrscheinlich in 2-3 Wochen vielleicht besprechen, wenn der Film dann...
Ja, aber so vom Prinzip
her. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube, das werden sie nicht machen. Also ich glaube, es wird jetzt viel davon abhängig, wie jetzt der aktuelle läuft. Also so Final Reckoning, wie kommt der an? Wie gesagt, denk mal, das Startwochenende wird schon sehr, sehr gut werden. Allein durch die Previews, die ja schon, wie gesagt, fast eine Woche vorher gelaufen sind.
Zahlen habe ich noch keine tatsächlich.
Ja,
nur, dass er 400 Millionen gekostet hat, laut IMDb. Ja. Aber das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ja. Ja gut, das Geld sieht man auf jeden Fall. Also das muss man schon ganz klar sagen. Das ist schon so.
Allein also, durch die Popcorn-Buckets.
Also was ich schon gelesen habe, ist, dass Tom Cruise diesen Degas-Charakter, also der ja quasi vom IMF dann in sein Team wechselt, dass er den so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat und dass der viel gelernt hat jetzt in Teil 7 und Teil 8. Weiß nicht, ob man den so aufbaut, aber der ist halt, zumindest jetzt kennt den halt noch nicht so wirklich einer. Ne? Also der hat ja jetzt auch nicht keine große Rolle, hat ja nicht mal eine Action-Szene im Teil 8 gehabt. Also ich glaube, es wäre halt irgendwie besser gewesen, wenn man ihm vielleicht, also gut, in der Hütte von Dunlow haben sie ihn ja mit drinne gehabt. Aber ansonsten hat er keine großartige Action-Szene, wie alle anderen ja im Prinzip ja eigentlich auch nicht. Also ich glaube, es kommt jetzt ganz drauf an, wie der jetzt läuft. Performt der gut, kann ich mir gut vorstellen, dass Cruise sagt, okay, einen mache ich noch. Und selbst wenn er jetzt sagen würde, okay, nur noch so als Mentor-mäßig oder so, dann müsstest du, glaube ich, aber auch in Zukunft ein bisschen kleinere Brötchen backen, dass du halt jetzt nicht gleich wieder, weil das wäre, glaube ich, finanziell...
Tom Cruise kriegst du halt nicht so schnell her.
Nee, aber ich glaube, da wäre das finanzielle Risiko einfach zu groß, wenn du gleich wieder mit einem 400-Millionen-Blockbuster um die Ecke kommst und einen neuen Darsteller versuchst, in der Reihe einzuführen. Also da müsstest du es vielleicht eher wieder so klassisch, wie der erste war, so aufbauen. So ein bisschen kleiner machen, die Geschichte ein bisschen kleiner halten, nicht hier global und sowas. Ich glaube, das würde auch ganz gut funktionieren, weil so Filme mag ich eigentlich auch, die ein bisschen in einem kleineren Rahmen spielen. Aber letzten Endes wird es, glaube ich, einfach davon abhängen, wie gut der jetzt performt.
Ja, aber der wird gut performen, da bin ich mir sicher.
Ja, ich hoffe es ja.
Ich glaube nicht, dass Lilo und Stitch dazwischen kommt. Jetzt gar nicht, weil ich den Film nicht mag. Ich werde den bestimmt auch gucken. Aber ich glaube, ist es halt schwer zu vergleichen mit Barbenheimer damals, weil ja, klar sind es auch unterschiedliche Filme gewesen, aber das sind wirklich, also Mission Impossible und Lilo und Stitch sind tatsächlich so unterschiedliche Filme. Also ich weiß, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die einen zuerst in Mission Impossible gehen und danach dann in Lilo und Stitch. Nee. Ich weiß nicht.
Ja,
keine
gut,
Ahnung.
Ich glaube, das mir jetzt ist halt nicht vorstellen. Bei Lilo und Stitch ist es halt einfach so, das ist halt ein Familienfilm und die werden automatisch schon schneller Kohle generieren, weil da halt einfach mindestens die Eltern und das Kind oder ein Elternteil und zwei Kinder da reingehen. Also hast du locker mindestens immer drei Leute, die da drinnen sitzen. Und bei Mission Impossible ist es vielleicht dann eher so maximal ein Pärchenfilm.
Wir waren zu fünft da.
Ja, so geht's natürlich auch. Also ich hoffe natürlich trotzdem, dass der Film gerade nach der siebte so ein bisschen suboptimal gelaufen ist, dass der jetzt noch mal richtig einreißen kann. Auch für Tom Cruise selber natürlich auch, ne? Also ich würde es ihnen auf jeden Fall natürlich gönnen. Und es ist ja auch der Reihe, wäre es ja irgendwie auch zuträglich, wenn die halt auch einen gewissen Erfolg hat hinten raus. Wie gesagt, also ich glaube, die Reihe ist da, was das angeht, ein bisschen offen. Ich kann mir beides irgendwie vorstellen, dass das Cruise nochmal einen macht.
Willst du eine Serie sehen vielleicht?
Ja gut, gab's ja. Ich meine, sie beruht ja auf einer Serie. Also
ich meine jetzt davon ausgehend, dass man sagt, dass man da vielleicht, also ich kann es mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, aber wie würdest du das finden, wenn da plötzlich heißt, okay, keine Ahnung, Amazon, nee, beziehungsweise
ja gut, ich glaube, Amazon könnte ich mir sogar am ehesten dabei vorstellen.
Aber ja. Paramount ist ja Rechtehalter, also da ist es ja, das ist ja Paramount. Oder dass die halt sagen, hey, komm.
Ja, vielleicht als Miniserie, sowas könnte ich mir gut vorstellen, wenn du sagst, okay, du machst so 5, 6 Folgen, das, also das vielleicht so, um zu probieren, wie jetzt, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt einen neuen, und man könnte ja als Cameo quasi Tom Cruise holen als Ethan Hunt, der da vielleicht immer mal einen kleinen Auftritt hat oder so am Anfang und am Ende oder irgendwie sowas.
Eine Sache, weil du gerade Cameo sagst, hattest du nicht auch kurze Top Gun-Vibes, als er da mit seiner Sonnenbrille.
Ja, ja. Da habe ich auch gedacht, so, jetzt kannst du.
Ray-Ban wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja. Spätestens so, wie schon gesagt, so. Da hat er schon die Top Gun-Melodie so gesummt neben mir, glaube ich.
Ja, also ich
so ein kleiner Cameo-Auftritt von, also ihr selbst quasi.
Ja, ja, so geil. Ja, ja. Ja. Ja, überhaupt, es sind ja auch ein paar Darsteller
bestimmt
dabei,
nicht zufällig.
Die auch wirklich hier aus anderen Filmen, ich glaube, die eine Person, der eine Charakter vom U-Boot, der war ja auch in Edge of Tomorrow mit dabei. Also da hat man ja schon so ein bisschen was.
Fantastischer Film, ja.
Ja, und es ist irgendwie einfach fantastisch. Ne? Und dann haben wir ja noch die Hannah Waddingham, die kennen wir ja aus Ted Lasso. Ne?
Ja.
Da hat sie ja die Club-Eigentümerin gespielt. Also die hat auch noch mal einen Auftritt. Also es ist wirklich eigentlich wirklich ein Wundercast, der da halt wirklich, wirklich da ist. Also
einfach cool,
ja,
muss man sagen. Aber bist du denn Fan generell, weil wir jetzt gerade von so Möglichkeiten sprechen, von dem, was sie mit Rocky gemacht haben und Creed? Dass man quasi, das war ja da so, dass man Sylvester Stallone quasi so in diese Trainerrolle geschickt hat, was er auch gut, also ich fand die Creed-Teile auch ganz gut. Ich bin auch großer Rocky-Fan, also da finde ich, hat man es ganz gut geschafft, so eine gewisse Veränderung herbeizuführen, und das fand ich auch ganz gut. Könnte ich mir halt bei Mission Impossible auch vorstellen.
Ja,
halt, ich glaube, es hängt, also erstmal, was würdest du von sowas halten, also im Filmkontext?
Ja,
man kann sich halt Tom Cruise nicht vorstellen, dass Lehrer ist, ne?
Ja, das ist, ich meine, das hat man ja im dritten Jahr eigentlich schon, da hat man ja schon gesagt, er ist nur Ausbilder, und trotzdem ist er ja da, ich meine, gut, da war er natürlich immer noch der Hauptcharakter. Also ich glaube, es würde halt in einer Serie oder Miniserie würde es, glaube ich, besser funktionieren, weil man da nicht unbedingt davon ausgehen würde, dass er der Hauptdarsteller ist. Wenn du jetzt, gehen wir mal salopp davon aus, sie kündigen Mission Impossible 9 an, und sagen aber, okay, Tom Cruise spielt nicht die Hauptrolle, dann wird dieser Film das so unglaublich schwer haben, weil dann alle sagen, ja, wenn der Tom Cruise nicht mitspielt, dann gehe ich da auch nicht rein. Ne? Ich will Tom Cruise sehen, wie er da sich irgendwo runterstürzt oder draufspringt oder.
Ja, da musst du ihn schon irgendwie mitnehmen.
Rüberfliegt, ne, und sowas, ne, und ist schwierig. Es kommt halt wirklich, also ich meine, es wäre ja auch die Frage, wer macht den dann? Ne? Also macht McQuarrie dann weiter oder bleibt der direkt bei Tom Cruise? Ah, ist schwierig. Also egal wie es wird, es ist, glaube ich, schwierig. Und wenn man eine Serie machen würde, glaube ich, würde es zumindest erstmal ein bisschen einfacher sein, weil man dann natürlich erstmal den Rückbezug hätte zum Ursprung von Mission Impossible. Beruht ja auf einer Serie. Ne? Mhm. Also beruht ja auch auf Mission Impossible, der Serie. Oder bei uns in Deutschland, Cobra übernehmen sie. Und ja. Also schwierig. Also ich glaube, in Serienform wäre es erstmal einfacher. Aber ja gut, wir wissen alle, wie die Hollywood-Mechaniken funktionieren. Macht der hier eine Milliarde oder noch mehr, dann wird da irgendwann mit Sicherheit ein neuer Teil kommen. Aber dann brauchst du natürlich dann auch jemanden, ja, Tom Cruise ebenwürdig wird, glaube ich, schwer sein. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal in unseren Aufnahmen thematisiert, dass es, glaube ich, momentan keinen gibt, der da rankommt an diese Klasse. Ne? Also schwierig. Ja, also ich wäre für beides offen, aber ich glaube, wenn du nochmal einen Film machst, musst du halt Tom Cruise auch schon da stark mit einbeziehen. Also zumindest so eine Art Duo-Film machen, wo er dann mit jemandem, dass du halt wirklich so eine direkte Staffelübergabe vielleicht hättest innerhalb des Films. Weil wenn du jetzt einen komplett neuen Charakter da reinsteckst, der wird es sehr, sehr schwer haben, weil die Fußstapfen, die Tom Cruise halt hinterlässt, was Mission Impossible angeht, die sind halt riesig.
Ja. Ist so, ja.
Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir lassen erstmal den Film laufen. Wir machen jetzt gleich noch ein Ranking, aber jetzt erstmal so deine Bewertung von Final Reckoning. Wenn wir also mal von der Fünferwertung der guten alten Letterbox-Wertung ausgehen.
Ja, also da kann man ja tatsächlich bei einer Fünferwertung, wenn ich sage, der hat trotzdem 95-96%, so, dann ist er trotzdem eine 5 von 5. Ich habe dir direkt nach dem ersten Mal geschrieben, 10 okay. von 10, also 5 von 5. Es ist einfach so ein richtig hohes Niveau. Sie machen natürlich viele Sachen anders. Ich stimme dir aber zu, nicht so stark wie die Teile davor, das muss man auch sagen. Trotzdem sind wir da wirklich in so hohen Sphären, was die Bewertung angeht. Ich sag, ich bleibe trotzdem bei der 5 von 5, wenn man auf Letterboxd geht. Es hat aber auch sehr viel mit meiner Liebe zu dieser Franchise zu tun. Das muss man auch sagen. Das ist einfach so. Das möchte ich auch jetzt nicht irgendwie wegreden. Ich fand ihn toll, ich fand ihn stark. Es ist immer schwierig, du weißt es selber, du guckst viel mehr Serien als ich. Eine gute Serie abzuschließen ist sowas von schwierig. Ja. Eine Filmreihe, die halt über 30 Jahre besteht, abzuschließen, ist wahrscheinlich noch ein Stück schwieriger, mit den Erwartungen zu handeln, mit den Zahlen. Wie gesagt, 400 Millionen hat der jetzt gekostet, was auf IMDb steht. Man muss das immer in Relation sehen. Ist es ein guter Film? Und ich bleib da bei einer 5 von 5. Aber ja, ich stimme dir zu, die anderen waren schon ein Stück besser. Aber wie gesagt, wir reden hier von 95, 96, 97.
Ja, das ist doch auch völlig in Ordnung.
Genau.
Das ist doch völlig in Ordnung.
Wie ist es bei dir?
Ja, für mich fehlt halt so dieses am Perfektionismus, sage ich jetzt mal. Also da waren für mich halt, wie ich es ja schon so am Anfang der Folge gesagt habe, einfach die Vorgängerfilme viel zu stark. Da kommt er gefühlt irgendwie nicht ganz so ran. Also ich gebe eine 4,5 auf jeden Fall.
Ja, ist gut.
Weil ich halt einfach die anderen davor, also ich habe es ja schon in den anderen Folgen gesagt, welcher da mein Bester ist, das werde ich gleich beim Ranking natürlich dann nochmal sagen.
Ja.
Da kommt er halt, da fehlt halt einfach was. Also, das ist, das schafft er nicht ganz, da irgendwie ranzukommen. Was ja, wie gesagt, auch nicht heißt, dass es ein schlechter Film ist, um Gottes Willen. Wie du schon gesagt hast, wir bewegen uns hier auf einem starken 90er-Bereich, was so eine Wertung angeht, zwischen 90% und 100%. Also, ja. Und es gibt, glaube ich, wirklich keine andere Filmreihe, die über die letzten Jahre so an Qualität zugelegt hat, wo du so gut wie keinen Ausreise hast, bis vielleicht auf einen, wenn man mal das gesamte Franchise begutachtet. Ne? Aber der auch natürlich im Kontext seiner Zeit ist, natürlich muss man auch fairerweise sagen, halt so ein bisschen. Deswegen, also das werde ich jetzt auch, ich habe es extra noch nicht publik bei Letterboxd gemacht, bis jetzt die Podcast-Folge jetzt aufgenommen ist. Also ich gebe dem eine 4,5. Weil halt
vollkommen
irgendwie dieses eine
habe ich keinen Einspruch.
Dieses eine am Perfekten hat mir so ein bisschen gefehlt, aber ist auch schwierig, ne? Also
ja.
Das man muss halt McQuarrie halt einfach auch zugute halten. Der hat jetzt 4 Filme am Stück gemacht, also quasi über ein Jahrzehnt, wenn man so will, in dem Franchise verbracht. Und er hat es halt einfach geschafft, da so ein 4 so klasse Filme abzuliefern, auf so ein hohen Niveau. Ich wüsste, also mir fällt jetzt, glaube ich, kein Regisseur ein, der es genauso geschafft hat. In einem Franchise vor allem oder allgemein 4 Filme auf so einem großen Action-Niveau abzuliefern wie er. Und trotzdem war es halt so oder ist es halt so, dass irgendwie jeder Film von ihm immer irgendwie eine andere Note hatte, ne? Einen anderen Stil hatte so ein bisschen, eine andere Aufmachung. Und das muss man ihm halt einfach zugute halten. Also ich bin echt mal gespannt, was McQuarrie in Zukunft noch so macht. Also wahrscheinlich viel mit Tom Cruise. Aber auf jeden Fall großer Ritt gewesen, also wirklich, und das ist halt einfach auch ein Film fürs Kino, also den muss man im Kino gesehen haben. Ja, da sind wir ja auch von der Wertung her gar nicht so weit auseinander.
Ja, ist doch vollkommen okay, also wie gesagt, bei mir spielt halt sehr viel rein, dass ich diese Reihe halt sehr gern mag, was halt dann natürlich auch damit zu tun hat, dass man hohe Erwartungen hat an so einen Abschlussfilm, wenn man so möchte, wo ich jetzt nicht sehe, dass es der
Es könnte einer sein, muss es aber
könnte,
nicht.
Könnte, genau. Ja. Insofern hat mich nicht enttäuscht, zweimal gesehen. Wenn man die anderen Filme mag, geht da rein. Allein diese letzten Szenen da mit den Deadpool-Wolverine-Flugzeugen da.
Ja, richtig gut.
So, ist es schon wert.
Und dann mach mal hinten raus noch ein kleines Ranking der 8 Filme. Also bis dato, mal gucken, ob irgendwann noch mal einer dazukommt. Aber
ja.
Stand jetzt wollen wir erstmal die 8 Filme hier begutachten. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit Platz 8 natürlich an, von hinten nach vorne.
Ja.
Helmut, dein Platz 8. Ich kann mir das zwar schon denken, aber
mein Platz 8, wobei ich da tatsächlich ein bisschen Frieden geschlossen habe damit. Ich habe den ich habe ja fast alle auch vor dem 7. Teil nochmal geguckt, 2023. Und das Mission Impossible 2, weil das einfach so ein unrunder Film ist mit so viel, ja, irgendwie sticht der so ein bisschen raus. Der ist halt irgendwie ein bisschen anders. Allein wenn man diese Szene sieht. Ich weiß gar nicht, welche ich da aufzählen soll, die mich halt da aufgeregt haben. Also man merkt halt, der ist ziemlich zerschnitten. Der hätte ja viel, viel länger sein sollen.
Ja, 3,5 Stunden eigentlich, ja.
Ja, also das merkt man dem Film halt extrem an. Ja, das ist einfach der einzige Film, glaube ich, der so wirklich aus diesem 90er-Bereich richtig rausfällt. Ich habe ihn jetzt nochmal gesehen. Ich habe ein bisschen Frieden damit geschlossen, weil ich nicht nur auf diese ganzen negativen Aspekte Wert gelegt habe oder ein Augenmerk gelegt habe, das ist für mich tatsächlich der Schwächste. Und da bin ich tatsächlich auch J.J. Abrams, ich meine, haben ihn oft kritisiert, was seine Star-Wars-Verfilmungen angeht, da bin ich ihm wirklich dankbar, dass er mit Mission Impossible 3 diese Franchise wieder in eine richtige Richtung gehoben hat. Das muss man halt auch sagen. Also nach dem zweiten, wobei man da auch sagen muss, der Soundtrack ist halt auch wieder legendär von dem zweiten. Es ist wirklich, wirklich richtig gut. Man hat da auch einige positive Aspekte, aber ich würde sagen, der fällt im Gegensatz zu den anderen 7 schon richtig ab.
Ja, kann ich mich anschließen. Also ist im gesamten Franchise auch für mich ja der halt wirklich irgendwie am meisten raussticht, in Anführungszeichen im Negativen. Aber es ist, wie ich es auch schon zu Beginn gesagt habe, es ist halt auch irgendwie auch so ein Produkt seiner Zeit. Es war ja auch noch aus der Reihe quasi bis zu dem 4. Teil, wo halt jeder Film von jemand anders inszeniert worden ist.
Ja.
Wäre natürlich auch rückblickend auch interessant gewesen, wenn sie es so weitergeführt hätten. Also, aber klar, ne, natürlich, wenn du mit McRae und Cruise so ein gutes Team gefunden hast. Und vor allem, wenn die Filme halt auch so gut sind. Ne? Also, wenn jetzt der 5. oder 6. irgendwie gefloppt wäre oder totale Katastrophe gewesen wäre, dann wäre das ja was anderes gewesen. Aber es war ja irgendwie gefühlt immer ein Film, der nochmal einen draufgesetzt hat und nochmal einen draufgesetzt hat. Also, da reißt man halt auch so ein Duo einfach nicht auseinander. Also, ich meine, die haben sich ja seit Jack Reacher sowieso gefunden, die beiden. Und deswegen, also, ja, also ich glaube einfach, ja, John Woo.
Ja, es tut mir voll leid für ihn, weil dem seine Filme eigentlich echt gut sind. Aber allein schon, wenn man bei IMDb draufschaut, da gibt es ja dann immer so gefeaturete Filme von SchauspielerInnen oder RegisseurInnen. Und da ist der halt nicht unter den Top 4 dabei. Das sagt halt auch schon alles.
Ja, da finde ich es halt so schade, dass es da nie irgendwie mal einen Final Cut gab. Dass man wirklich mal gesehen hätte, was wäre denn seine Vision dieses Films gewesen? Weil das habe ich ja auch damals schon mit Micha besprochen gehabt. Es wäre halt mal interessant gewesen, wie der Film bei ihm in seinem ursprünglichen Gedanken mal ausgesehen hätte. Ja. Weil es fällt einem ja schon irgendwie so manchmal so ein bisschen auf, dass da vielleicht da und dort was fehlen könnte oder sowas. Also,
und ich glaube, das habt ihr auch schon gesagt, ne? Diese Liebesbeziehungen und so. Also,
ja.
Boah, da habe ich wirklich nur einen Kopf schütteln können. Allein die Szenen, die da gezeigt haben, ich möchte da gar nicht näher ins Detail gehen, weil, nee, das geht gar nicht, finde ich.
Okay.
Nee, es ist auch absolut unangebracht irgendwie, finde ich. Aber ja,
es ist halt eben
der,
so.
Der Film fällt halt schon ab. Und ich meine, der spielte ja nur in Sydney oder rund um Sydney.
In Australien, genau.
Genau. Und bei den anderen Filmen, da waren es halt immer verschiedene Orte. Und das ist ja das, was auch Mission Impossible so ausgezeichnet hat. Da sind sie mal in Prag, da sind sie mal in Berlin, dann sind sie da und da. Und da spielt er halt wirklich, glaube ich, ja nur an einem Ort. Und das hast du halt auch wirklich so gemerkt. Nicht, weil ich Sydney nicht mag. Wunderschöne Stadt, will ich auch mal hin. trotzdem, es ist halt einfach so eine Eigenschaft von Mission Impossible, dass das immer an verschiedenen...
Das Globale halt, ne?
Genau, genau. Aber Tom Cruise, lange Haare und dann auf dem Motorrad aber kommen sie natürlich super zur Geltung.
Ja, und was man natürlich sagen muss, halt auch eine geile Intro-Sequenz, ne? Wie er da so an den Bergen
die
da
Brille.
So zu hängen. Ja. Plus halt Limp Bizkit, yeah, take a look around.
Ja.
So muss das.
Genau. Okay, da sind wir uns ja einig. Jetzt wird's spannend. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe ein bisschen ein anderes Ranking, glaube ich, was du die meisten, also ich habe ehrlicherweise bei den meisten Rankings, da kam ja ziemlich viel auf Social Media jetzt raus, ich habe keins gesehen, das 1:1 gleich war. Und das spricht ja auch für eine Reihe. Ich habe mal tatsächlich versucht, es ein bisschen anders aufzubauen.
Okay.
Was ist denn dein Platz 7?
Erzähl mein Platz mal. 7 ist Mission Impossible 3 mit von J.J. Abrams, genau.
Okay.
Ja. Das ist ja der Nachfolger quasi vom zweiten, wo man auch schon gemerkt hat, okay, jetzt finden sie wieder so ein bisschen zur Stärke zurück. Obwohl man natürlich auch sagt, es ist auch, finde ich, eigentlich immer so ein bisschen unfairer Vergleich, weil der erste halt ein sehr, sehr klassischer Agentenfilm ist.
Genau.
Also bis auf die Zugszene am Ende hast du ja, ist das, und der zweite, der dreht ja dann, was die Action angeht, einfach komplett am Rad. Ne, und der dritte versucht halt zumindest so eine Mischung zu machen, finde ich. Ne?
Ja, genau.
Und aber da hat man schon gemerkt, okay, sie gehen ein bisschen in eine andere Richtung. Es war ja auch Abrams Regiedebüt, also da auch nochmal Hut ab auf jeden Fall. Ja, also jetzt ab Platz 7 wird es sowieso schwer, weil es halt immer nur so Kleinigkeiten sind, was die Filme halt irgendwie so unterscheidet oder sowas. Also deswegen ist für mich Mission Impossible 3 auf Platz 7.
Bei mir ist Mission Impossible 1 auf Platz 7.
Okay.
Nicht, weil der so schlecht ist, du hast ja gesagt, also jetzt befinden wir uns wirklich in so einem 90er-Bereich, weil der halt so ein typischer Agentenfilm ist, was super ist. Ich habe den auch sehr genossen. Trotzdem ist es halt einfach, wenn man sich die Reihe so anschaut, also ab Teil 3, ich würde da Teil 3 sogar noch ein bisschen mit reinnehmen, haben die so einen gewissen Stil, der halt einfach im ersten noch nicht vorhanden ist, weil es halt einfach der erste ist. Mhm. Der ist super und ich finde den auch große Klasse.
Brian De Palma als Regisseur, genau.
Aber es ist halt einfach ein ganz anderer Film als das, was wir jetzt mittlerweile von Mission Impossible kennen.
Ja, also ab dem zweiten geht es dann irgendwie komplett in eine andere Richtung. Ja, das
genau, deswegen schon. Mein Platz 7 tut mir irgendwie leid, aber die anderen sind halt einfach ein Stück besser für mich.
Muss
was
ja
ist dein Platz 7?
Ja, hey, habe ich schon gesagt, Mission Impossible 3.
Okay. Platz 6 sind wir. Komm schon mit den Namen und Zahlen und Mission Impossible 1 auf Platz 6 und so weiter, ja. Was ist denn dein Platz 6?
Ist quasi der Vorgänger von The Final Reckoning, ist Dead Rockin' Reckoning Part 1. Ne?
Okay.
Den habe ich auf Platz 6 gepackt, weil gerade so in der Erstsichtung hat er mich nicht so hundertprozentig abgeholt gehabt. In der Zweitsichtung war er dann ein bisschen stärker. Aber ich habe es ja, wie gesagt, auch vorhin schon gesagt, die Vorgängerfilme sind halt einfach so gut. Das ist halt, ne? Und wie gesagt, ich kann es halt auch nicht verschmerzen, dass da Rebecca Ferguson quasi aus dem Franchise gestrichen wird in dem siebten Teil. Ja, und ja, auch wenn ich natürlich die Referenz cool finde, aber dieses Uncharted 2 mit dem Zug, wenn man das Spiel gespielt hat, denkt man, naja, ist klar.
Aber auch wieder krass getrieben.
Ja, das soll den Film ja nicht schlechter machen und sowas, aber für mich waren dann halt einfach die anderen dann etwas besser. Deswegen also Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 bei mir auf Platz 6.
Bei mir ist es Mission Impossible 4 Phantomprotokoll oder wie hieß der bei uns Phantomprotokoll?
Ja, Phantom oder Ghost Protokoll heißt er, ja. Ich glaube, bei uns heißt er Phantom und ansonsten heißt er Ghost oder irgendwie so.
Warum hat man das denn wieder gemacht?
Das war, glaube ich, rechtlich ein Problem. Durften es in Deutschland oder durften sie es nicht so nennen irgendwie, ja.
Ah, okay. Ja, das wusste ich nicht, aber also Phantom oder Ghost Protokoll auf Platz 6. Auch wieder, weil ich die anderen viel besser fand, noch ein Stück. Also wie gesagt, so um Prozente. Das ist super schwierig. Das ist jetzt nicht der sechst schlechteste Film, sondern der sechstbeste Film tatsächlich. Um es mal ein bisschen positiver auszudrücken.
Oder so, ja.
Ich habe den auch super genossen. Also es ist einfach diese Szenen, wo er da mit dem Handschuh da versucht hoch zu klettern und wenn man dann das Making-of sieht, dass er da halt wirklich war, ist nichts studiomäßig. Klar, den Sandsturm haben sie höchstwahrscheinlich eingeblendet, aber ansonsten ist da ja nichts, also natürlich ist er gesichert, aber das ist ja unfassbar. Und auch diese letzte Szene oder eine der letzten Szenen mit den Autos, dieses Auto.
In dem Autohaus, dieser, ja, dieses, oder in dem Parkhaus.
Parkplatz da, ja. Dieses, ja. Ist ja unfassbar, ja. Also wirklich auch ein richtig, richtig geiler Film. Ja, leider nur Platz 6, aber es ist halt einfach super schwierig.
Ja, du sagst immer noch. Also. Der hat halt auch absolut keinen Leerlauf, ne? Also der der beginnt, also der hat genau. So eine Dynamik und ich weiß noch, als ich den damals im Kino gesehen habe, sag ich mir so, was, du kommst ja hier gar nicht zum Ausatmen quasi, ne? Ja. Weil der von Beginn an losgeht, ne? Du hast diese Intro-Sequenz auf die Tür, wo dann der eine Agent rausspringt, dann springt er vom Haus runter, hinter ihm öffnet sich dieser Luftbalg, er landet da drauf, zack, wird erschossen und der Film hat so ein Tempo, also Wahnsinn. Ja. Es war ja auch dieses Realfilm-Regiedebüt von Brad Bird, der ja eigentlich vorher bei Disney die Unglaublichen hier gemacht hat zum Beispiel. Mhm. Und sowas. Ich glaube auch, Toy Story hast du ja auch schon genannt, da war er, glaube ich, auch irgendwo mit dabei und sowas. Und das, ich weiß nicht, dieser vierte Film, der hat so einen unfassbaren Flow, der geht so durch, der hat absolut keinen Leerlauf drin, da ist keine Szene zu viel oder zu wenig, eine unfassbare Dynamik. Und das war halt einfach auch, wie ich es ja schon ein paar Mal gesagt habe, auch in den ganzen vorangegangenen Aufnahmen, das war halt einfach so ein Flow, den der Film aufgebaut hat, den dann McCreary mit Teil 5 dann übernommen hat und halt bis jetzt Teil 8 rübergezogen hat. Und das ist ja unfassbar.
Und deswegen
ist der bei mir auch ein bisschen höher.
Ja, ja, nee, es ist, wie gesagt, es ist. Ich glaube auch, ich weiß schon, welche Teile sich da so ein bisschen unterscheiden bei uns in dem Ranking. Aber auch bei dem mit Michael Nyquist, der leider 2017 schon gestorben ist. Leider auch einen richtig krassen Gegner. Also ich finde mit Philip Seymour Hoffman mit der härteste Gegner in der ganzen Mission Impossible-Reihe. Der hat ja auch bei John Wick auch schon den Gegenspieler gespielt, ne? Wollte ich auch noch dazu sagen. Also fand ich auch richtig, richtig gut. Also mein Platz 6, Mission Impossible 4, Phantomprotokoll.
Jawohl. Ja, dann komme ich zu meinem Platz 5 und das ist der aktuelle, The Final Reckoning. Den habe ich auf den 5. gepackt. Ja, haben wir ja jetzt ausgiebig drüber gesprochen. Ja. Wie gesagt, wir bewegen uns in einer sehr hohen Wertung. Abschlussfilme sind immer schwierig, Serienenden sind immer schwierig, sei es jetzt im Film oder im Serienbereich. Ja. Deswegen ist, glaube ich, so mehr oder weniger Platz 5, Platz 4, so goldene Mitte. Ne? Also deswegen, also, da habe ich ihn für mich in platziert.
Können wir schnell anpaddeln, ist genau auch mein Platz 5.
Okay. Ja, stark.
Aus den gleichen Gründen. Das aber wie gesagt, also wir finden uns jetzt, also für mich jetzt in dem Ranking, ein Film ist dabei, den du jetzt weiter unten genannt hast, ist wirklich so 95, 96, 97%. Also super schwierig. Genau. Dann mache ich weiter mit Platz 4.
Ja.
Sage ich Mission Impossible 6 Fallout.
Okay, der 6., ja.
Auch ein geiler Film.
Ja. Und das John Lark. Und da sind wir uns wieder einig. Das gibt's doch gar nicht.
John Lark. Also,
ja, bitte. Den habe ich bei mir auch auf die 4 gepackt.
Mit Henry Cavill. Also, richtig krass. Und seinen Schnauzbart.
Ja, da gab es ja damals die Riesendiskussion, dass er sich den Schnauzbart stehen lassen musste. Und dann haben sie ihn ja bei Superman oder bei Justice League mussten sie ihn dann digital entfernen. Also, ich glaube, das fand ich so eine der skurrilsten Nachrichten, die es zur damaligen Zeit gab. Wo ich mir gedacht habe, hä?
Aber auch geile Rolle, ne? Also ich fand ihn auf jeden wirklich Fall. Sehr passend.
Auf jeden
gut
Fall.
Gecastet.
Auf jeden
wirklich
Fall.
Wirklich toll. Und auch so diese Szene da in Paris, habe ich mir gedacht, ein paar Jahre später steht da John Wick. Sehr schön.
Ein paar Jahre später, ja, stimmt.
Ja, ne, das war ja die finale Szene in John Wick 4. Fand ich auch ganz cool. Und da auch wieder so dieses, wo die da runtergesprungen sind, hat man ja auch gewusst, das hat er wirklich gemacht, zwar nicht über Paris, du hattest es ja in der Folge auch erklärt, ne? Aber es ist unfassbar. Die weiße Witwe Vanessa Kirby, es ist einfach unfassbar gut, super gecastet, es ist einfach klasse.
So, und jetzt geht's ans Eingemachte, Top 3.
Top 3, jetzt geht's los, ja?
Ja.
Was ist dein Top 3?
Also auf der 3 hatte ich den ersten Mission Impossible Film aus 96, ja. Der ja das Franchise, wie gesagt, begründet hat. Mhm. Ganz junger Tom Cruise, 30 Jahre jetzt die Rolle verkörpert. Also, ja.
Auch schon in London damals, ne? Muss man auch
stimmt,
sagen.
Stimmt. Ja, also deswegen, also wir haben es ja jetzt eben auch schon gesagt, der ist natürlich tonal nochmal eher ein ganz, ganz klassischer Agentenfilm, aber das macht für mich halt einfach auch den Charme aus. Und gerade wenn man dann halt so Figuren wie Tom Cruise oder auch Ving Rhames dann so jetzt die 30 Jahre verfolgt hat, wie sie ihre Rollen da gespielt haben. Ich fand den Einstieg einfach super und ich weiß nicht, das einfach als Grundlage für diese ganze Reihe hat der für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert und deswegen habe ich den für mich auf Platz 3 gepackt.
Ja, kann man genauso sehen auch, absolut. Mein Platz 3 ist Mission Impossible 5, Rogue Nation.
Oha, okay.
Sehr gut. Das ist tatsächlich, also nochmal ein Stück besser als Fallout, hätte ich gar nicht gedacht. Das ist tatsächlich im Rewatch ein bisschen geschehen. Ich hatte den Rogue Nation damals gar nicht so gut bewertet. Also so, also für Mission Impossible okay. Aber jetzt im Rewatch wieder, der hat schon wirklich super viele coole Szenen. Also allein so diese Motorradszene auch, natürlich Tom Cruise Rennen und Motorräder, ist ganz klar. Aber das ist wirklich
ja,
so,
halt auch das Intro geil. Schon mit dem Flugzeug, ne, wo er draußen dranhängt und alles, ja. Das ist
genau, wo du halt auch das wieder wie vorher, wo man sich halt auch fragt, wer dann das gemacht? Ja, der war halt wirklich da. Ja. Und dann diese Szene in diesen Strudel drin, ne, wo wir vorher auch schon angesprochen haben. Also es ist einfach unfassbar gut. Also
ja, das ist einfach saustark. Ja, Platz 2, den hast du schon genannt. Den hast du auf der 6. Das ist für mich Ghost Protocol, also der vierte Teil. Weil der, wie gesagt, einfach diese unfassbare Dynamik, diesen Flow losgetreten hat, was die Reihe ausgemacht hat.
Ja.
Ich finde auch, der Cast hat in dem Film eine unfassbare Chemie. Jeremy Renner, der dazukommt. Und
auch mit der Story, ne?
Ja, also auch Paula Patton, die ja mit dabei ist. Also ich finde eigentlich auch schade, dass die da auch im Nachfolgefilm nicht nochmal aufgetreten ist.
Ja, schade, ne?
Also die hätte ich auch gerne weitergesehen. Also die hat auch eine schöne Rolle gespielt. Also ich fand halt einfach diese ganze Dynamik, ne? Das war halt auch das erste Mal, dass Benji dann noch aus dem Außendienst raus durfte und dann endlich mit Ethan agieren durfte. Also einfach unfassbar und ist einfach dieser. Das hat halt einfach der ganzen Reihe noch mal so einen Push gegeben, wo man nicht gedacht hätte, dass der da noch mal, das erstens mal, dass es den braucht und dann zweitens, dass der überhaupt so gut ist. Und deswegen habe ich den für mich auf Platz 2 gepackt.
Und mitunter eines der geilsten Gadgets, finde ich, diese Wand, die sie da in diesen Raum reingebaut haben, der sich je nach Blickwinkel des da vorne stehenden Menschen verändert.
Im Kreml, ja, genau. Ja.
Unfassbar gut. Unfassbar gut. Also da hat man ja auch wirklich viele so Gadgets auch eingebaut. Und das fand ich auch richtig cool. Ja, mein Platz Nummer 2 sind wir jetzt.
Genau.
Ne? Mission Impossible 3.
Okay, ja. Das ist immer ein bisschen konträr, aber ist okay.
Aber es ist ja, wie gesagt, es ist halt da auch, es ist einer der ersten Filme aus der Reihe, wo ich mich so wirklich aktiv auch dran erinnern kann, dass ich den damals schon richtig gut fand. Philip Seymour Hoffman, auch leider schon lange gestorben, ne?
Leider, ja.
Ein so krass guter Gegner, du hast es in der Folgenbesprechung auch schon gesagt, der einfach nur mit seiner Aura einfach so einen Gegner verkörpert. Das ist unfassbar. Dann diese Hasenpfote da, wo du dir immer denkst, so, wie jetzt eine Pfote von einem Hasen.
Ja. Ja, ne, ich finde
das Einzige, was ich da nicht so gut fand, du weißt ja, was ich, wo ich einfach, dass ich nicht mag, sind diese Flashback-Geschichten. Du steigst mitten im Film ein und dann, ja, so und so viele Tage, Jahre davor. Ich mag das einfach nicht. Ich finde, das hat dem Film jetzt auch nicht so gut getan, tatsächlich. Aber dieses Intro hat natürlich dann auch so seinen Stil, ne? Wenn dann dieses Mission Impossible-Intro auch kommt und so, ne? Aber das, und auch halt diese persönliche Geschichte von Ethan, das hast du ja auch schon besprochen, dass man das so ein bisschen reingebracht hat. Auch so dieser Familienmensch, Ethan Hunt, der da von allen beliebt ist, alle sagen, was ist denn das für ein cooler Typ und so, und er holt dann das Eis und wird dann von irgendeiner Travel Agency angerufen worden, wo du dann schon weißt, ja, okay, das sind jetzt, also das ist einfach so dieses Gemisch an Action, an so Twists, das fand ich einfach toll. Und ich finde auch, wie gesagt, von der Reihe absolut wichtig, diesen Film zu haben, um nach diesen etwas mittelmäßigeren Teil 2 Mission Impossible tatsächlich wieder so auf Linie zu kriegen, quasi, also auf so eine Qualitätslinie. Und ich sag da wirklich, wenn es diesen Dreier nicht in der Form gegeben hätte, auch in der Qualität, wäre es danach nicht so krass weitergegangen. Deswegen, für mich ist der Stellenwert von dem Dreier wirklich unglaublich hoch, auch eben durch Philip Seymour Hoffman. Ja.
Definitiv.
Aber es ist einfach, es schaut auch wirklich so gut aus. Sie waren ja auch in Berlin, ne? Hast du ja auch gesagt.
naja, Berlin.
Ja. Ja. Und da hat man das halt ja auch gehabt mit den verschiedenen Orten.
Ja,
so.
Ne,
das ist einfach auch so ein komplett guter Film. Also wirklich so ein, wo du halt danach sagst, ja, guter Film. Deswegen mein Platz 2. Ja,
definitiv. Also, wie gesagt, ganz starke 3 natürlich von Philip Seymour Hoffman.
Ja.
Der halt wirklich, also so einen unangenehmen Bösewicht spielt. Ich glaube, es hat allein mit der Präsenz haben sie nie wieder einen hinbekommen, der das so spielen konnte.
2014 ist er gestorben.
Ja, das ist halt echt sehr, sehr schade.
Ja.
Aber es ist einfach, der hat da wirklich auch unfassbar, wie er gegenüber. Und das war halt so das erste Mal wirklich auch, aber das war halt wirklich so ein Film, wo man auch dachte, okay, vor denen hat Ethan Hunt Angst oder Respekt auf jeden Fall. Ne, weil sonst sieht ja Ethan Hunt immer nur das alles positiv und sowas. Und das war halt wirklich mal ein Gegenspieler. Okay, da komme ich an meine Grenzen. Ne? Also, ja. Und das war wirklich sehr, sehr stark. Ja, und Platz 1, wer gut mitgezählt hat, weiß, welcher Film noch fehlt bei mir. Und das ist natürlich der 5. Rogue Nation. Ich war ehrlicherweise jetzt bei den Besprechungen von Fallout und Rogue Nation so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich den oder den nehmen soll, weil wo ich Fallout dann gesehen habe, dachte ich, ja, der ist aber auch verdammt gut. Aber der 5. ist für mich, also Rogue Nation ist da für minimal runder dann noch wie Fallout. Und holt mich ein Stück weit ein bisschen besser ab. Deswegen habe ich den für mich auf die 1 gesetzt, weil der halt einfach diese unfassbare Geschwindigkeit des 4. Teils mitnimmt und die nochmal hochdreht. Wir haben Ilsa Fausts Premiere, also Rebecca Ferguson, die hier eingeführt wird. Allein mit dieser Szenerie am Anfang in der Oper, also wie man eine Oper so spannend inszenieren kann, einfach fantastisch. Und deswegen für mich Stand jetzt Platz 1 der Mission Impossible-Reihe.
Yes, wer bei mir mitgezählt hat, ist es der Drakening, also Nummer 7 auf Platz 1.
Sehr gut.
Weil ich den halt einfach im Kino so gefeiert habe. Also ich habe die alle irgendwie gefeiert, aber bei dem nochmal extrem. Da ist halt das Kinoerlebnis, was da sehr viel bei mir reinspielt. Auch diese Zuspitzung auf diesen finalen Stunt mit dem Motorrad und so, aus welchen Blickwinkeln man das dann im Kino gesehen hat, das war beeindruckend. Das ist so ein Film, wo ich sage, den musst du im Kino gesehen haben, sonst hast du wirklich was verpasst. Allein diese Szene schon, das auf der Leinwand zu sehen. Und das ist einfach so ein Erlebnis gewesen, auch insgesamt. So, ich höre immer so, ja, Fallout war so der Peak von McQuarrie und Cruise. Ich finde, dass es tatsächlich der Drakening war. Es ist einfach so ein guter Film, technisch so gut. Auch die Zeit, in der sie das gedreht haben, man darf das nicht vergessen, ne, mit Corona und so, da so einen Film auch hinbekommen zu haben. Ich finde, das muss man auch immer ein bisschen mit in die Waagschale werfen, wenn man so Filme mit, also die äußerlichen Umstände, ne?
Ja, logisch.
Das gehört auch noch mit dazu. Klar hast du diese Szene in dem Zug, wenn du aber das Making-of siehst, wie sie das auch wieder, also es ist einfach vorn und hinten ein guter Film. Und was der Film schafft, man hat ja davor schon gewusst, es ist Teil 1. Den haben sie auch Teil 1 genannt.
Part 1, ne? Genau.
Genau. Und du hast gewusst, da kommt noch was. Und ich bin da überhaupt nicht Fan davon. Also, einerseits bin ich nicht Fan davon, einen Film reinzugehen, zu wissen, okay, da kommt noch ein zweiter Teil, weil du immer irgendwie einen Cliffhanger brauchst, um den zweiten anzuschließen.
Ja, logisch.
Auf der anderen Seite bin ich noch weniger Fan davon, das nicht anzukündigen und dann am Ende einen Cliffhanger zu haben. Und wenn man sich dann sagt, nein, ich will weitersehen, ja. Und der Film hat's geschafft, zu sagen, hey, das ist Part 1, ihn aber so zufriedenstellend abzuschließen, dass du mit nicht so einem schlechten Gefühl rausgegangen bist, weil du ja schon weißt, es gibt noch einen zweiten Teil, weil du schon weißt, es geht noch weiter. Aber trotzdem für dich erstmal diesen Part 1 abgeschlossen zu haben und erstmal dafür auch zufrieden zu sein. Und das schafft der Film absolut. Und deswegen mein Platz 1.
Ja, gibt's nichts hinzuzufügen, würde ich sagen.
Aber es ist auch jedes andere Ranking in Ordnung.
Ja, natürlich.
Muss man ja auch sagen. Also ich verstehe voll und ganz die Rankings.
Es ist einfach nur unser.
Vielleicht nicht unbedingt den zweiten auf Platz 1. Das habe ich im Übrigen aber auch noch nie.
Da kann man zumindest drüber diskutieren.
Das habe ich irgendwo noch nie irgendwo gesehen. Deswegen, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil es ja wirklich sehr viel stärkere gab. Also im Prinzip ist da jedes Ranking vollkommen in Ordnung.
Ja, logisch. Es ist ja einfach nur unsere persönliche Meinung und wer da draußen eine andere hat, das ist ja völlig fein. Das ist ja völlig in Ordnung. Und ich glaube, da haben wir es für Mission Impossible The Final Reckoning, haben wir es
genau. Gut. Nicht so lang wie der Film.
Ja, oh ja, das wäre noch ein bisschen, da müssten wir jetzt noch mal anderthalb Stunden mal. Ja, aber muss ja, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, wir haben alles Signifikante gesagt, was uns wichtig war, was uns wichtig ist. Wir haben auch ein paar Kritikpunkte gesagt. Man kriegt ja öfters mal so ein bisschen vorgeworfen, dass man zu freundlich über die Filme redet. Wir haben auch ein paar Sachen angesprochen, wo wir gesagt haben, ja, das war jetzt ein bisschen suboptimal gelöst.
Man kann ja einen Film auch kritisieren, aber ihn auch gleichzeitig gut finden.
Ja, ne? Ich sage ja, man hätte halt manche Punkte vielleicht besser lösen können, aber ich meine, es ist halt auch unglaublich schwer sowas immer hinzubekommen.
Ja, natürlich.
Deswegen, trotzdem wohlwollend auf jeden Fall. Wie gesagt, 4,5 Sterne von meiner Seite aus und Helmuts Wertung wisst ihr ja noch mal einen halben Stern mehr. aber ich glaube, das ist halt vielleicht auch bei dir so halt so im Gänse, ne, aufs Franchise halt einfach gesehen. Ne?
Absolut.
Dass man da noch mal ein bisschen wohlwollender ist, was die Wertung angeht. Deswegen.
Ja.
Ist das auch in Ordnung so? Und wenn ihr natürlich noch mehr von Helmut hören möchtet, könnt ihr das natürlich gerne tun. Einmal natürlich bei Popcorn zum Mitnehmen, den man zusammen mit der Wiki hat. Liebe Grüße auf jeden Fall.
Da haben wir im Übrigen am Freitag Thunderbolts die Besprechung.
Ah,
also ein bisschen später als bei dir.
Seht da, da gibt's gleich Marvel-Content.
Genau.
Und natürlich auch, wer es sich für Eishockey interessiert, kann auch Helmut hören in Bulli, der Eishockey-Podcast. Link werde ich euch in die Shownotes packen. Gibt's auch jede Woche eine neue Folge. Könnt ihr auf jeden Fall reinhören. Und in diesem Sinne, danke Helmut, dass du mit dabei warst. Wieder mal.
Ja, danke für die Einladung. Endlich, finally. Hat's auch geklappt. Das lag ja tatsächlich, das hast du ja vorher auch schon gesagt, um den Bogen da nochmal zu spannen, lag ja tatsächlich nicht an dir, sondern es lag an meiner terminlichen Situation. Es ging einfach nicht früher.
Ja, es war halt einfach Eishockey-Hochzeit, wenn man so will, Ende der Saison. Da ist vieles zusammengekommen und deswegen war das halt eben so. Umso schöner ist es, dass wir ja über den 8. jetzt gemeinsam reden konnten und vielleicht können wir ja auch demnächst sogar schon im Monatsrückblick mal gucken, was der so an Zahlen gemacht hat. Da kann man ja vielleicht so eine kleine Prognose oder eine Wertung schon mal abgeben, wie er so performt. Schauen wir mal.
Genau.
Und in diesem Sinne, danke euch fürs Einschalten da draußen. Ne? Wenn ihr Instagram folgt, könnt ihr gerne Flimmerkiste folgen, könnt ihr kommentieren, wie ihr denn Mission Possible 8 fandet oder natürlich auch unter die Podcast-Folgen bei Spotify und Co. Gerne schreiben, wie ihr so zum Mission Impossible Franchise steht. In diesem Sinne,
und
Freunde.
Und schreibt dem Marco gerne die Bewertung bei Apple Podcasts. Da kann man nämlich auch was drunter schreiben.
So nämlich.
Da sind auch schon einige sehr positive Sachen drunter. Schreibt ihn da gerne mal ein bisschen was drunter.
So wird es nämlich gemacht. Und in diesem Sinne, euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder, wenn es wieder heißt Flimmerkiste mit Marco, der Film und Serien Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis euer denn. Marco.